Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Ja. 3, 2, 1. Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 344, heute mit Felix.
Hallo.
Und Felix.
Die Excel Championship.
Und Markus.
War schon.
Excel Championship. Die bekommen einen ganz neuen Qualitätsaspekt. Später
geil.
Dazu mehr.
Teaserst du schon mal an. Und meiner einer ist auch dabei, ich bin Ingo. Hallo. Ja, schön, dass wir uns wieder hier zusammengefunden haben in unserem virtuellen Studio an unseren schönen Arbeitsplätzen und euch da draußen an den neumodischen Rundfunkempfangsgeräten oder wo auch immer ihr uns gerade hört, keine Ahnung, beim Joggen, beim Autofahren oder in der Bahn oder auch beim Wäschemachen. Ich höre ja Podcasts immer gerne, wenn ich so Hausarbeiten erledigen muss. So, dann Blast from the Past. Fangen wir doch mit der ersten Kategorie an. Oder wollt ihr noch irgendwie?
Vorgeplänkel so genug. Wir kriegen das sonst nicht hin, deswegen machen wir es heute.
Normalerweise, genau. Es fängt die Sendung dann immer schon an und ich erzähle schon immer stundenlang, bevor wir zur ersten Kategorie kommen. Deswegen können wir das jetzt, machen wir das jetzt mal gleich.
Doch, machen wir heute ganz kurz nur 3 Minuten oder so.
Blast from the Past.
Los jetzt, hier, kommt jetzt. Hier, Blast, zack, zack, zack.
Wir haben keine Zeit.
Wir haben doch keine Zeit. Also, es ist wohl so von wegen Zeit. Da gab's wohl so ein paar Sendungen dieses Jahr schon, die so ein falsches Jahr im Filenamen hatten.
Ja,
möglicherweise.
Bei uns jetzt meinst du, ja.
Bei uns jetzt, so im Podcast. Und das tauchte dann auch im Feed auf und das hat
Leute verwirrt.
Man hat es auch lange möglicherweise nicht gemerkt. Das waren dann schon so sieben Sendungen.
Sieben Sendungen habe ich nicht mitbekommen, dass das Kontatum falsch ist, schon erstaunlich.
Die noch irgendwie so von Februar bis Juli.
Quasi
ein halbes Jahr. Quasi ein halbes Jahr hat niemand gemerkt, dass da wohl noch 2023 davor stand.
Ja, sorry.
Wir haben das jetzt angepasst und das sollte jetzt gut sein, aber wenn ihr jetzt irgendwie diese Sendung runterladet und irgendwas nicht geht, dann
liegt's daran,
dass wir das jetzt versucht haben zu fixen, dann meldet das doch, weil wir merken es offensichtlich vielleicht dann in einem halben Jahr, wenn es gut kommt. Oder halt einfach nicht. Darum.
Wenn es schlecht kommt, ne?
Ja, wenn ihr da was versucht runterzuladen, ist nicht da, meldet
dann
das doch.
Links,
bitte meldet euch.
Weil du es jetzt unbedingt gefixt haben wolltest.
Genau. Ich find's auch richtig. Das können wir nicht einfach irgendwelchen Quatsch stehen lassen.
Ja, nee, es wäre
zumal
komisch.
Wir haben Sendung 338 und 339 haben wir es irgendwie hinbekommen und 340 dann wieder nicht mehr. Das ist so ein Quatsch, bitte.
Ja. Das kommt halt drauf an, welches Template du kopierst.
Das falsche offensichtlich.
Ja.
Ja, ist schon lustig.
Schon ein bisschen.
Ja, ich glaube, bei 38 haben wir es gemerkt und dann haben wir es einmal richtig gemacht und dann haben wir es wieder einmal falsch gemacht.
Ja, sorry.
Einfach.
Ingo
wird alt.
Ja, ich werd alt, genau. Ich fand auch das Jahr 2023 einfach besser, deswegen bin ich einfach da geblieben.
Ja. War es ein besseres Jahr?
Ich weiß es nicht.
Jetzt halt mal die Frage, war da nicht Anfang Ukraine-Krieg oder so ein Scheiß?
Nee, das war schon 22.
Noch länger her?
Ja. Fuck. Ja, die geht so schnell.
Ein bisschen schlecht jetzt.
Tja.
Ja. Wir haben ja noch bessere Sachen heute, oder?
Ja, nix so als LXC auf Proxmox.
Ist das gut?
Weiß ich nicht, aber hat hier jemand gemacht, kann man wohl tun. Das geht jetzt wohl.
Also ich benutze tatsächlich LXC auf Proxmox öfter mal. Gut, jetzt bisher noch nicht mit nix. Weiß nicht, was da jetzt das Problem war, aber er hat eine Anleitung geschrieben oder gefunden, wie man das macht. Und von dem her, coole Geschichte.
Genau.
Ja, ist cool. Genau. Genau, also es geht quasi hier darum, ein komplettes Container-Image so zu bauen, dass es quasi direkt in Proxmox starten kannst. Dann.
Ja. Ich glaube, ja. Okay. Und ich meine, ja, warum nicht?
Ja, ist ein bisschen so wie so ein, ja, weiß nicht, so ein Docker-Container oder sowas bauen. Es geht einfach. Man muss halt einfach nur wissen, dass es geht.
Ja, einfach und es machen.
Richtig machen.
Und offensichtlich genug RAM. Also wenn man dem Ding zu wenig RAM gibt, dann crasht es wohl. Lustig.
Läuft das so, oder?
Das tatsächlich so ein, ja, so ein Hardware-Problem.
Genau. Dann haben uns noch ein paar Leute Sachen empfohlen, wie man, also welche CAD-Software man nehmen kann. FreeCAD steht wohl bald vorm 1.0 Release oder steht jetzt schon oder ist schon oder wie auch immer. Noch wird bald in diesem Theater kommen sozusagen. Dann kann man sich das auf jeden Fall nochmal angucken. Andere Leute schwören auf jeden Fall darauf. Andere sagen OpenSCAD. Und irgendjemand hatte mir auch noch eine Webseite empfohlen, die man benutzen kann. Ich weiß gar nicht, war das auf Mastodon? Hab ich aber schon wieder vergessen, kann ich vielleicht fürs nächste
Tinkercad aber nicht, oder?
Nee. Es war tatsächlich, wo du im Browser deine Objekte machen kannst. In der freien Version musst du sie dann öffentlich haben, kannst aber auch irgendwie dafür bezahlen, wenn du deine Sachen nicht mit allen teilen willst.
Du weißt nicht genau.
Namen aber leider schon wieder. War das auf Mastodon? Ich kann noch mal kurz gucken, ob mir das auf Mastodon entgegengeworfen wurde. Ansonsten kann ich es auch für nächstes Mal noch mal raussuchen. Also das waren so, das war auch noch mal ein bisschen Blast from the Past sozusagen.
Genau. Blender geht natürlich auch immer, aber
ja, Blender hatte ich ja auch, war auch mein erster Test, wo ich gesagt habe, naja, das ist ein bisschen zu kompliziert. Nee, weiß ich gerade nicht, wie das Ding hieß. Kann ich nochmal raussuchen.
Aber Blender ist schon cool, muss ich sagen. Ja, ich habe jetzt zuletzt mal ein bisschen was in Blender gemacht und es kann einfach so viel, ja, und das kann viel zu viel. Das ist viel zu krass einfach.
Ja. Kommt man denn auch irgendwie rein oder ist das
eine Lernkurve, wo du
ewig vorsitzt?
Nee, es gibt so ein paar Sachen, die braucht man einfach viel, viel, viel öfter als andere Sachen. Und wenn man die so ein bisschen drauf hat, dann ist alles nicht mehr ganz so kompliziert. Und wenn du was anderes brauchst, dann googelst halt danach, weil die Page dazu zu jeder Funktion ist auch ziemlich gut, die dann quasi beschreibt, okay, wenn du das haben willst, dann ist es da und da versteckt. Und funktioniert dann so. Und es gibt auch Bilder und Screenshots zu allen Sachen. Das ist schon ganz cool bei Blender. Mhm. Also es ist schon nice. Es gibt, was ich jetzt zuletzt versucht habe, war so Video-Tutorials, um ein bisschen zu verstehen, was sie machen, weil das ist halt mit 3D-Modellierung und dann ein Video dazu ist schon irgendwie besser, als das zu lesen.
Ja.
Weil du siehst dann halt auch, was sie drücken, damit dann irgendwas passiert und so. Das ist schon ganz cool. Ich habe unten ein Video, was ganz okay, es ist speziell zum Modellieren, also quasi das, was du halt auch normalerweise für 3D-Modelle haben willst. Also willst du ja nicht irgendwie so ein animieren oder irgendeine Kamera oder sowas machen, sondern willst ja was modellieren, was du dann halt druckst. Und da habe ich jetzt quasi ein Ding verlinkt, 2 Stunden lang, aber man muss lange nicht die Zeit sich nehmen, sondern ja, ich bin ja eher so durchgeskippt und hab die Sachen gesucht, die ich halt brauche oder im Hintergrund, weiß ich nicht, so wie Podcasts hören quasi im Hintergrund, während man die Klamotten zusammenlegt oder so.
Naja. Ist bei so Tutorials schon ein bisschen schwieriger, finde ich, aber okay.
Ja, wenn man es oft genug hört, irgendwann hat man es. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das so funktioniert. oder unter das Kopfkissen legen oder so.
Ja, OpenSCAD hatten wir ja aber, glaube ich, letzte Folge auch schon diskutiert. Da bin ich auch Fan von. Also wenn man ein bisschen aus der Programmierecke kommt und schon mal 3D-Programmierung gemacht hat, OpenGL, dann ist es total easy. Und wie der Kommentator auch geschrieben hat, man kommt auch gut rein. Also es ist ein Basisbefehlssatz, den man braucht. Und es findet sich viel dazu. Und was cool ist, dadurch, dass es halt Programmcode ist, man kann tatsächlich auch so eine Standard-LLM bitten, ein Modell in OpenSCAD zu schreiben. Das geht auch.
Bis zum gewissen Punkt bestimmt, oder?
Ja gut, für die Dinge, wo ich es probiert habe, ging es. Es ist klar. Ja.
Ein Viereck.
Genau, ein Viereck. Ja, nein.
Ein bisschen mehr geht das schon.
Und der das ist, vielleicht lohnt sich deswegen ein Blick in unsere Kommentare, der zu OpenSCAD kommentiert hat, der hat nämlich auch seinen Homepage-Link dabei gepackt und der hat da ein Repository, wo ein paar seiner Modelle drin sind. Das ist ganz spannend. Ich finde das immer spannend zu sehen, was andere so modelliert haben. Das, genau. Der Arndot hat das kommentiert.
Wo ist sein Link? Muss man auf ihn drücken?
Achso. Auf den Namen.
Muss auf den Namen drücken. Mhm.
Okay. Vielen Dank für den Kommentar. Sehr cool. Ja.
Okay. Ja, genau. Dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Das ist der Tote der Woche. Tote der Woche. Wer hat denn was
gemacht? Ja, so sad. Also, wir haben es eben anders angeteasert, aber erstmal, wir wollen ja hier den Toten der Woche betrauern. Und das ist in diesem Fall Visual Basic for Applications in Excel.
Oh nein, was machen also wir jetzt?
Tatsächlich aber eher so indirekt, weil sie haben nicht gesagt, Visual Basic geht weg. Sie haben gesagt, Excel hat jetzt Python. Und das ist der Grund, wo wir im Intro gesagt haben, die nächsten Excel Championship bekommen eine ganz neue Facette. Weil wenn Excel jetzt Python kann, dann geht
kannst
da
auch
so
gleich Python
mehr,
schreiben.
Denke ich.
Das heißt also, man muss
jetzt
nicht mehr
write Python.
Das heißt, man muss jetzt nicht mehr diese Visual Basic Sachen schreiben, sondern man kann ein richtiges Python.
Man musste das noch nie schreiben. Also das ist ja auch so ein Missverständnis. Also eigentlich an dem Punkt, wo du anfängst, Visual Basic for Applications in irgendeinem Office-Produkt zu schreiben, gehst du einen Schritt zu weit. Das kann man sich so als Faustformel merken. Das ist
ein Schritt zu weit.
Ja. Genau, ja. Dann ist Excel nicht mehr das Richtige für dich eigentlich.
Das ist schon an der falschen Stelle abgebogen. Ist genauso wie wenn du anfängst, irgendwie Dictionaries in Bash zu brauchen, dann das ist der falsche Platz, dann musst du weitermachen, musst du Python aufmachen.
Ja. Ja.
Okay. Gut, hätten wir das auch geklärt.
Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, es selber auszuprobieren, deswegen kann ich euch nicht sagen, ob das jetzt nur in Microsoft Office 365 drin ist oder auch in diesen nicht 365 Releases und so, das passt selber raus.
Hast du überhaupt noch ein Office?
Ja, LibreOffice.
Microsoft. Ich habe so ein Office, da steht mein Computer drin und so.
Genau.
Nein, ich meine
so ein Microsoft Office.
So ein Microsoft Office. So ein Office von Microsoft.
I confess, ja.
Ja,
aber
also der Einzige wahrscheinlich.
Auch nicht ich persönlich, sondern über die Firma.
Ja. Über die Firma.
Ja,
aber das Ding ist, Lizenzen dafür habe ich auch genug, aber benutzen tue ich es deswegen trotzdem noch nicht. Ich meine, es gibt Leute, die zahlen mir ein Office, aber ich verstehe nicht warum. Ich brauche keins.
Ja. Danke, Ingo, dass du Microsoft so toll unterstützt, indem du die Produkte kaufst und sie nicht verwendest. Das ist quasi Bestes.
Ja, du, ich versuche dagegen anzugehen. Jedes Mal sage ich, nehm's mir weg. Schmeißt das aus dem Fenster raus. Ich brauche es nicht. Aber irgendwie hört keiner auf mich.
Mhm. Ja. Tja. Echt traurig, Mann. Naja, was willst du machen? Ne? Musst halt Microsoft ein bisschen Geld in den Rachen werfen, nicht benutzen.
Tja. Ja, ja.
Microsoft, wir müssen ja auch von was leben.
Ja, genau. Also, diese ganzen.
Das arme Microsoft.
Ja, diese ganzen Sales-Leute. Wovon sollen die sonst leben?
Ja.
Alles für die deutsche Wirtschaft.
Auf jeden Fall.
Ah, nee, es sind alles Lizenzgebühren, die wir nach Microsoft USA schicken.
Mhm. Ja, aber dafür hat ja München irgendwie das deutsche Microsoft Hauptquartier gekriegt und das ist alles schon wieder gut. Mhm.
Wo alle Sales-Leute in komplett Deutschland drin sitzen.
Auf jeden Fall.
Die zahlen bestimmt ja auch
aber in die verschiedenen anderen Städte geworfen. Trotzdem sind die doch wieder zurück zu ihrem, also da mit Linux, das ist doch so ein Hin und Her. Mein letzter Stand ist, dass sie wieder verstärkt auf den Linux-Desktop setzen.
Haben wir nicht nachher nochmal den Linux-Desktop? Wir haben noch jetzt dieses...
Ja, die News ist drin. Wieder ein Teaser für später. Wir machen das jetzt die ganze Sendung durch, immer Teaser für Dinge, die wir später besprechen, damit die Leute bei uns bleiben.
Das genau. Und hören Sie in 10 Minuten ungefähr, wie wir... Genau.
Wir sagen nicht wann, es kommt einfach irgendwann.
Genau. So Feingranulare.
Oder Ingo schneidet das nachträglich rein.
Den Werbeblock. Nee. Was?
Ja, genau. Dann in 10 Minuten, oder das, dann kommt einfach so ein Einspieler und sagt, in 15,7 Minuten reden wir weiter über dieses Thema.
Ja, sie könnten auch einfach die Chapter Marks so fein granular machen, aber nee, das machen wir lieber nicht, dann beschwert ihr euch auch wieder.
Wir schaffen ja nicht mal grob granular.
Doch, grob granular kriegen wir das hin.
Ja, fehlen immer die Hälfte, aber es...
Es wird im News-Bereich sein. Also könnt ihr in den News-Bereich springen und dann irgendwo so letztes Drittel oder sowas.
Wenn die AI News-Bereich hinbekommt heute. Ne?
Ja. Okay, was haben wir denn noch? Was ist denn noch tot? Ein Riesenaufreger gab es, glaube ich, mal wieder.
Was für ein Aufreger denn?
Weiß ich nicht. Das ging durch. Aber wer hat das denn gepacet?
Weiß ich nicht. Ich habe das letzte Woche schon noch ich war das letzte Woche vor 5 Wochen, ja. wie auch immer lang das her ist.
Mhm. Ja,
genau. Es gibt kein Remote Working mehr, kein Homeoffice bei Amazon.
Ja, aber die müssen alle Leute müssen jetzt Pakete durch die Gegend schieben. Die können doch eh kein Homeoffice machen. Wie willst du denn Homeoffice machen, wenn du im Auto rumfährst oder im Paketierlager bist?
Nee, es gibt ja auch andere Leute dort. Echt unglücklicherweise. Jetzt?
Ja. Der Teil des Landes, der so IT macht. Aber das war ja auch nur so die erste Schlagzeile, ne? Weil daraufhin brach ja schon so ein mittelschwerer Shitstorm los.
Echt?
Hast du das auch mitbekommen?
Ich habe es nicht weiter verfolgt tatsächlich. Ich habe das nur einmal da gelesen.
Okay, also verfolgt habe ich es auch nicht, aber ich bin nicht drum herum gekommen, mitzubekommen, dass dann als Antwort darauf ganz viele gesagt haben, alles klar, ich suche mir einen neuen Job. Tschüss. Ich irgendwie, es gab wohl zahlreiche bekannte Amazon-Mitarbeiter, die dann auf LinkedIn direkt in ihrem in ihrem Bild drin hatten, Open to Work. Und da ist ihnen wohl schon was entgegengeschlagen. Und manche haben auch gesagt, ich gehe lieber wieder zur Schule als zurück ins Office. Also da gab es recht krasse Statements zu.
Geil.
Und das war so das Letzte, was ich davon mitbekommen habe. Wie es jetzt wirklich ausgeht, können wir wahrscheinlich einfach die nächsten Monate beobachten. Aber das war schon.
Aber es ist, glaube ich, also das schon auch so unter der Hand war, das glaube ich schon auch so ein bisschen das Ziel. Also sie wollten halt keine Leute entlassen, aber sie wollten Leute entlassen und dann zu sagen, ja, kommt halt alle zurück ins Office, ist schon ein nicer Move, um Leute zu entlassen, ohne das tatsächlich, ohne
zu sagen, ja, wer geht. Ja, und die Leute, die jetzt lieber Homeoffice machen, sind vielleicht auch die Leute, die ein bisschen besser gearbeitet haben vorher. Das kann man natürlich nicht so genau sagen, aber es ist wahrscheinlich, also wenn die quasi confident genug sind, zu sagen, okay, dann gehe ich halt woanders hin, dann sind es vielleicht die Leute auch, die zuerst gehen, die vielleicht auch mit am besten waren.
Ja, es ist sicherlich eine schwierige Geschichte. Auf der anderen Seite, es muss zum Unternehmen, es muss ja zusammenpassen, Unternehmenskultur und Belegschaft. Wenn das Unternehmen beschließt, wir wollen kein Remote Office mehr machen, ist es ja auch richtig, wenn die Leute sich dann Firmen suchen, wo Remote Office geht. Das
stimmt schon.
Ja, es ist interessant, sie haben ja auch sonst noch so ein paar lustige Dinge gesagt mit irgendwie, sie wollen mehr, also sie wollen weniger Manager, aber dass sie sagen, sie entlassen Manager, sagen sie einfach, sie wollen halt irgendwie so ein Ratio von Individual Contributors zu Managern und sie wollen das halt wieder in die andere Richtung tippen. Ja.
Na gut, du kannst natürlich auch Leute entlassen, die davor gearbeitet haben und dann passt... Nee, warte mal, geht das? Nee, kannst nicht. Nee, die Ratio geht dann kaputt, oder? Na gut, da weiß ich auch nicht.
Ja. We're asking each S-Team Organization, was auch immer eine S-Team Organization ist, to increase the ratio of individual contributors to managers by at least 15% by the end of Q1. Ja. Was vermutlich einfach ein fancy way ist, um zu sagen, so, ja, ihr müsst halt Manager rausschmeißen.
Ja.
Aber, ja. Ist schon, also, ich hab den Post von Amazon selber gelesen und das ist, glaube ich, das, wo sie auch so ein bisschen Shitstorm dafür bekommen haben, dass sie halt so sagen, so, ja, sie wollen Amazon irgendwie wie so ein Startup, sie wollen wie so ein Startup sein, was so, hä? Da ist Amazon einfach nicht mehr und, ja, also, das wollen sie auch nicht wirklich, aber das ist einfach, also sie wollen halt auch nicht wirklich wie ein Startup operaten. Also das ist einfach, ja.
Sie wollen schon noch diese ganzen Manager haben.
Ja, ja, also sie wollen ganz viele Dinge, aber sie haben so, so ein bisschen so, ja, wir haben so einen Aspekt von Startup und jetzt sagen wir, ah, wir wissen so wie so ein Startup, so ein cooles Startup, um das zu verkaufen. Das ist schon so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht. Finde ich schwierig, aber können sie wohl machen und ich, wenn ihr Ziel war, Leute, ja, weniger Leute zu haben nachher, dann, ich glaube, das hat ziemlich gut funktioniert. Und wie du gesagt hast, ist natürlich schon auch so ein bisschen das Risiko, dass halt die guten Leute, die gehen halt zuerst, weil die haben Optionen.
Aber es stimmt auch, das, was Anna Felix gesagt hat, muss halt zusammenpassen. Also, ja, dann ist halt so.
Dann ist halt so, genau.
Ja, und andere Firmen haben ja einfach, also Meta hat, glaube ich, dieses Remote-Work, hält das noch ziemlich hoch. Microsoft spricht von einem Hybrid-Working-Model und es gibt ja nicht nur die Großen. Und ich glaube, so als kleinere Firma oder als Mittelständler schaust du halt, dass es zusammenpasst, die Kundenprojekte und die Bedürfnisse der Mitarbeiter und dass dann alle ihren gerechten Anteil haben.
Hm. Ja, ich meine, es funktioniert natürlich besonders gut, wenn alle remote sind, ne? Dann,
ja.
Dann ist das quasi sowieso in der Firmen-DNA mit drin, wenn du eh komplett remote Teams hast. Wenn es so Teams sind oder Leute sind, die halt früher immer zusammengearbeitet haben an einer festen Stelle in einem Büro, dann werden die meisten Firmen auch dahin gehen, zumindest so ein hybrides Modell zu sagen, zu machen, zu sagen, okay, du musst, weiß ich nicht, 2-3 Tage die Woche im Office sein, einfach um die Leute beieinander zu halten. Mhm. Weil es geht halt dann auch nicht, wenn Teile, es gibt dann halt Leute, die sind jeden Tag im Office und dann gibt es andere, die sind nie da, dann passt es halt auch nicht zur Kultur des Unternehmens. Also da muss man dann halt einen guten Mix finden. Aber das Schöne ist ja, dass man sich es mittlerweile aussuchen kann. Du kannst dir also eine Firma suchen, die, weiß ich nicht, 100% remote macht. Du kannst dir eine aussuchen, die so ein hybrides Modell macht, wo du sagst, du musst 2-3 Tage die Woche da sein oder, weiß ich nicht, so und so viel Prozent im Monat oder keine Ahnung, oder zumindest einen festen Tag. Manche haben dann halt einen festen Tag und sagen, was denn, nicht alle müssen mittwochs da sein oder so.
Das gut, aber das noch. Ja, das crazy Ding ist ja, ich glaube, bei Amazon, gewisse Leute sind da im Prinzip angestellt worden mit, ja, das ist halt 100% remote. Kannst das halt remote machen, diesen Job. Und jetzt kommt halt dieses Ding und sie haben irgendwie, ich glaube, bis Anfangsjahr oder so Zeit, das umzustellen.
Ja,
das ist halt schon crazy, wenn du remote gehired worden bist. Ja. Für einen Job und dann heißt irgendwie, dann bist du so ein halbes Jahr da oder so ein Jahr und dann heißt so, ja, und übrigens, du hast jetzt irgendwie 5 Monate und dann erwarten wir von dir, dass du jeden Tag ins Office kommst.
Ja, das ist ein blöder Move.
Und du musst irgendwie dein halbes Leben dafür umstellen oder du musst halt im Prinzip einen neuen Job suchen, weil ja, du halt irgendwo super weit weg von irgendwie dem nächsten Office
bist. Ja, genau. Also klar, wenn das nicht die Grundvoraussetzung war, wenn du nicht so aufgenommen wurdest und wie gesagt, oder das Team eh komplett remote war, dann macht das irgendwie keinen Sinn. Aber ich meine, ja, dann suchst du dir halt einen neuen Job mit einem Team, was halt 100% remote ist. Gibt es immer mehr Firmen, gibt ja einige, die haben komplett ihr Office aufgelöst und machen das nur noch remote. Dann ist halt so. Gut. Was ist noch so passiert? Weiß nicht.
Was
da passiert? Hier ist noch ein Video.
Achso, ich hatte noch eins. Das letzte britische Kohlekraftwerk wird geschlossen. Toll, oder?
Verrückt.
Das ist super. Genau, ist jetzt gut irgendwie
zu feiern.
Ist jetzt irgendwie ausgegangen. Genau. Ja, ist gut.
Ich find's auch super.
Gehört, glaube ich, auch einer deutschen Firma, dieses letzte Kohlekraftwerk. Genau, zu Uniper gehört das. Und die wollen an der Stelle, ich glaube, jetzt auch irgendwas Green Energy mäßiges machen. Keine Ahnung, ob sie Windkraft
aufstellen
wollen oder so. Also es wird zumindest an der Stelle weiter Strom produziert, wenn jetzt auch nicht gleich sofort, ne? Die Kühltürme müssen da ja auch erstmal weg und so.
Da ist schon noch ein bisschen Krempel drauf, ja.
Also
wenn du das bitte oben anschaust, hey, da ist noch viel wegzumachen. Frage ist halt, ob das sich lohnen würde, einfach oben auf die Ruinen drauf zu bauen. Nicht einfacher ist das.
Ja. Auf jeden Fall soll da jetzt bald Zaubererstrom produziert werden. Dann. Und ja. Ich meine, auch bei uns ist es ja der Plan, aber wir brauchen noch irgendwie 14 Jahre.
2038.
Ja. Deutschland so gut das organisiert und so effizient, dass ja. es alles langsam ist.
Es ist 2038, mein Kohlekraftwerk ist weg und freut sich.
Nee, der freut sich dann nicht mehr, ist ja weg.
Nee, bräunt sich.
Bräunt sich, okay. Hm, ja. Genau.
Jeder Tag früher wäre besser, aber schade.
Das, ja. Ja. Ja, ist die politische Stimmung ist leider eine andere.
Wir haben zu viel Kohle bei uns noch rumzuliegen.
Na gut, rausholen wollen wir jetzt auch keine mehr, weil diese Mondlandschaften will ja auch keiner mehr, aber das, was noch da ist, wird noch verbrannt.
Ich bin mir sicher, ob wir die jemals wirklich wollten. Ich glaube, wir haben sie zum Großteil einfach wegignoriert.
Ja, wollen weil Deutschland immer noch zu groß war und das dann untergegangen ist, meinst du?
Ja.
Aber ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass die Briten auf der Insel da schon so schnell sind. Ich meine, gut, die haben natürlich noch Atomkraftwerke, das haben wir nicht mehr. Die bauen noch welche, was auch totaler Quatsch das ist, weil es kostet einfach so viel Geld. Es lohnt sich einfach, sorry, nicht. Also schon finanziell lohnt sich's nicht. Und dass man nicht weiß, was man mit dem strahlenden Müll hinterher macht, das ist noch eine ganz andere Thematik.
Haben wir da nicht so ein beinahe einstürzendes Endlager bei uns? Ist ja gar kein Endlager, Zwischenlager.
Zwischenlager, ja.
Tja. Genau. Mhm.
Das stimmt, so. Das haben wir auch noch. Total praktisch.
Total praktisch. Ja.
Mhm. Wenn eben, du mal ein bisschen Atommüll brauchst noch.
So ein Endlager in Bayern aufmachen, wäre doch mal was.
Mhm. Ja. Nee, die wollen nur den Strom. Keine Kraftwerke, nur Strom.
Die wollen nur den Strom. Aber so Kabel wollen sie auch nicht. Es ist schon schwierig.
Mhm. Sie wollen keine Kabel, keine Windräder, keine Kraftwerke, keinen Müll. Was wollen die eigentlich?
Einfach nur den Strom. Die wollen nur den Strom. Was hatten wir?
Ist nicht hier dieses Oktoberfest oder so?
Ja.
Ja. Das wollen sie.
Ja.
Das ist Tradition. Ja. Oh, habt ihr diese, ich habe so eine Überschrift gelesen, die war voll gut.
Nach vier Stunden war das schon das erste Koma-Opfer.
Hier, 15-Jährige genau. mit über 2 Promille. Polizei mit Wiesenauftakt zufrieden.
Was ist das denn für eine Schlagzeile?
Keine Ahnung, ob das echt ist oder ob das ein Fake ist, aber ich kann mir das halt einfach vorstellen, dass es tatsächlich so abgedruckt wurde.
Genau. Ja, es war irgendwie nach 4 Stunden oder so war der erste schon irgendwie im Krankenhaus.
Ja. Das musste und ich habe mir dann gedacht, ich würde da einfach mal anbieten, zum Beispiel für Europapark, so mit neuer Achterbahn, so Eröffnung und dann so 15-Jähriger mit Schleudertrauma, Parkbetreiber zufrieden. ich glaube, das ist ein gutes Format. Einfach so Kinder, denen es irgendwie nicht so, ja, es war jetzt nicht so gut für die, aber man ist trotzdem zufrieden. Das, ja. Also
denk doch an die Kinder. Anders.
Ich sehe da Potenzial.
Ja.
Ja. Aber ja, das wollen sie offensichtlich. Vielleicht.
Okay.
Ja. Gut, ja. Haben wir gut derailed. Wo waren wir?
Kohlekraftwerk. Wir kommen, genau. Ich glaube, da ist alles dazu gesagt zum letzten britischen Kohlekraftwerk. Finden wir schön. Wir wären auch gerne soweit. Wird noch ein bisschen dauern bei uns. Kommen wir zur Kategorie Untote der Woche. Was habt ihr denn rausgesucht?
Es gibt Flappy Bird?
Flappy Bird. Ja, was?
Was ist Flappy Bird?
Ich weiß nicht.
Wie, du was ist Flappy Bird? Moment.
Erzähl doch mal, was
Flappy Bird ist. Schock!
Jetzt,
du weißt nicht mehr, was Flappy Bird ist.
Tatsächlich.
Das ist schon lange her, oder?
Ja.
Das schon. Was war? 10 Jahre. Das war dieser Vogel halt. Und dann hattest du so diese Mario Party Tube Dinger. Hm. Nee, nicht Mario Party, Mario. Wie heißt das? Das normale Super Mario. Super Mario, genau. diese Tubes von oben und unten, dann musstest du drauf drücken und dann ging dieser Vogel nach oben und wenn du nicht drauf drückst, geht er nach unten und dann geht das so von rechts nach links, von links nach rechts, irgendwo vorwärts.
Von links nach rechts geht er, oder?
Lass es vorwärts sein. Und du musst dann halt so zwischen diesen Gaps durch navigieren. Das war Flappy Bird und anscheinend war das vor 10 Jahren ungefähr und der Entwickler war echt ein nicer Dude, weil der hätte irgendwie super viel Geld machen können und dann hat irgendwann einfach gesagt so, ja, war jetzt fertig und hat es einfach gepullt und da konntest du es nicht mehr installieren und so.
Das ist krass.
Das ist schon ein nicer Move, einfach zu sagen so, ja, okay, war jetzt lustig und ich, das ist fertig. Und nicht so, wir machen jetzt noch hier so eine Extension und so ein Ding oben drauf und dann bauen wir hier noch so ein, kannst du irgendwelche Edelsteine kaufen in Game und dann mit
kannst du einen so neuen Skin oder sowas kaufen, genau.
Genau, sondern nee, einfach so, ja, das war jetzt irgendwie lustig für ein paar Monate und ich bin jetzt einfach fertig mit dem Projekt, ich mache jetzt irgendwas anderes.
Das ist cool.
Jo.
Aber ja, das ist jetzt doch nicht mehr so, oder was?
Genau, und jetzt, was ist die News? Das weiß ich nicht, das habe ich nicht gelesen. Das ist nicht von mir.
Auch nicht von mir.
Oh, jetzt, Leute, echt. Wie kann das sein, dass es von mir ist?
Das muss von dir sein. Also, was ist das neu? Irgendwas mit Krypto.
Ach so, ja, Crypto Bros haben jetzt gesagt, we did this. Sie machen jetzt Flappy Birds mit diesen Skins und mit diesem ganzen Zeug und NFTs und so. Alles, was du gesagt hast, kommt jetzt einfach.
Ja.
Ja. Und der Typ hat gesagt, das will ich auch nicht. Ja. Und die Typen, mach selber. Genau, du kannst irgendwie dein Wallet connecten und du kannst irgendwelche NFTs kaufen und dann neues und genau alles, ja. Diese Sucker, echt. Das sind diese Krypto-Bros.
Diese Krypto-Bros. Unglaublich.
Krypto-Bros. Genau, und du, ja. Flappybird.org kannst jetzt hingehen und dann ist dieses ganze Shit und sie sagen, ist official und so.
Aber Bullshit. Ist es nicht.
Motherfuckers, ey.
Ja. Web 3.
Finden wir das jetzt gut oder nicht gut?
Nee, nein, wir finden es nicht gut.
Finden wir doof, aber wir finden den Original Flappy Bird, Dude, den finden wir gut.
Weil okay,
der
dann mal nice. Gesagt so, bester Mann.
Der, also erstens mal hat er diese Idee gehabt und das gemacht und das war super populär und er hat einfach gesagt, stimmt, es hat hier sogar ein Quote, dass das halt zu addictive ist und dass ein Problem ist und dann hat er es einfach runtergenommen und gesagt, ja, das war das jetzt. Und ich mache jetzt wieder andere Dinge. Das ist schon, also ist schon ein nicer Dude. Kann man nix sagen.
Okay.
Dann, ja.
Dann haben wir noch AirTorrent. R-Torrent. Echt? Ist das tot? Nee, untot. Ah, jetzt. Wir sind untoten Kategorie der Woche.
Genau.
Ja.
Kennt ihr noch AirTorrent?
Ja. Ja.
Gibt's immer noch.
Ich glaube schon, ja.
Gibt's immer noch. Das letzte Release ist 5 Jahre her. 2018.
Hab's aber bestimmt auch seit 10 Jahren nicht mehr verwendet.
Oder 6 fast, ja. Genau. Man redet auch nicht darüber. LibTorrent gehört dazu, ist quasi der gleiche Typ. Der macht LibTorrent und AirTorrent. AirTorrent ist quasi der Client, der LibTorrent verwendet. Und es gibt jetzt ein neues Release. Und der sagt hier, thanks to a third-party sponsoring development and recent changes in my personal life, I've started actively developing AirTorrent. Das heißt, AirTorrent ist wieder zurück und zwar aktiv. Und das ist sehr, sehr cool.
Das finden wir gut.
Jetzt hat er quasi ein Release gemacht und sagt jetzt hier, es gibt irgendwelche Performance Improvements in LibTorrent, irgendwelche Fixes und irgendwelche Speedups und dass es besser mit mehr Torrents umgehen kann und so. Ist einfach alles besser geworden. Bester Mann.
Nice.
Rakshasa heißt er, genau. Genau. Letztes Release gestern. Und jetzt natürlich auch die Hoffnung, dass es weitergeht.
Tja, das ist nice.
Ja, davor waren, also was die ganzen Distros gemacht haben, die ein bisschen neuer sein wollten, also unter Debian hast du halt für immer dieses 2018er Release bekommen, unter Ubuntu glaube ich auch, das war quasi dann einfach stabil Und alle anderen Distros haben dann halt diesen Unstable paketiert oder irgendwelche Patches oder irgendwas Eigenes drauf gemacht, damit es halt nicht ganz so alt ist. Und das braucht jetzt alles nicht mehr, weil jetzt quasi ein offizielles Release war.
Okay.
Das finde ich nice. Cool.
Mal gucken, ob da noch weitere, ob er dann wirklich jetzt weiterentwickelt, weil ich meine, es sind ja ganz schön viele Issues und Pull Requests offen, also
ja, da kann man... Wenn er Zeit für diesen ganzen Kram hat, wäre das schon echt super.
Ja, ja. Ja. Gut. Wunderbar. Und Tod der Woche. Dann kommen wir zu AI der Woche. Und AI. Ja, was haben wir denn da? Du hast uns einen Artikel von der New York Times mitgebracht.
Mhm. So, tolle Primärquelle, die ich hier habe,
Bank
oder?
Bankbot, ja.
Debunkbot. Ich glaube, hatten wir das letzte Mal drüber geredet? Ich weiß es nicht genau. Ja. Es geht hier quasi darum, dass man ja mit diesem wunderbaren, in der wunderbaren Welt der AI ganz viele fragwürdige Fake Sachen Fotos. Dafür verwenden Fake. Kann. Ja, Fake ja. News, genau, Fake Bilder, alles Mögliche. Und in der neuen Studie haben sie jetzt quasi mal einen anderen Weg gewählt, nämlich mit solchen Leuten zu diskutieren und damit zu sagen, ja, das ist aber Quatsch und hier ist die Quelle und sowas, ist halt mega aufwendig, also ungefähr ein Faktor 10, ja, Faktor, ja. Also das, was der eine sich ausgedacht hat, brauchst du 10-mal länger, um das zu debunken. Und wie wär's denn, wenn wir einfach einen Computer hätten, der diesen debunken machen kann? Und das war quasi die Prämisse, damit so sind sie gestartet und dieser Debunk-Bot hat wohl ziemlich gut funktioniert, auch Leute zu überzeugen von, dass das, was sie erzählen, Quatsch ist und sie dann, ja, also wirklich zurück über zu überzeugen, dass sie selber einsehen, dass das, was sie gerade geschrieben haben, Quatsch ist. Okay. Und das ist schon cool.
Wo wird der eingesetzt?
Also wenn du damit...
Wo wird der eingesetzt? Also ich meine, wenn du den nur so...
Ja, auf diesen ganzen Social-Media-Quatsch-Sachen da.
Okay.
Das ist
also den kann man einfach überall einbinden mal so nach dem Motto.
Das ist das war ja, so gibt, die, ich weiß nicht genau wofür sie jetzt.
Es gibt auch eine eigene Website. Die Bankbot.
Ja, aber da muss also ich meine, stell mir
da
vor,
musst du raufgehen,
ich,
ja.
Genau, ich hänge irgendwelchen komischen Theorien an, dann gehe ich jetzt bestimmt nicht auf die Webseite mit dem Bot, der mir erzählen will, dass ich total doof bin und an das Falsche glaube. Also ich meine, der muss ja irgendwo laufen und Leute überzeugen, die ja, die da abgeholt werden, wo sie sind. Also im besten Fall auf irgendwelchen komischen Webseiten, die irgendwelche komischen Theorien verbreiten. Und die wiederum binden wahrscheinlich auch nicht den Bot ein. Also das ist irgendwie so ein Henne-Ei-Problem aus meiner Sicht.
Aber ich finde es trotzdem, also egal wie es jetzt genau funktioniert, einfach quasi die Herangehensweise einfach mal nicht zu versuchen, irgendwie einen Quatsch zu machen, sondern die Technologie anders zu verwenden, als es sonst verwendet werden würde, ist schon cool.
Ja.
Auch quasi der Bot an der Stelle muss ja noch nicht mal immer richtig sein. Das ist ja auch das Geile. Der kann ja auch Quatsch erzählen. Der kann sich auch irgendwas ausdenken. Wenn das halt nicht die ganze Zeit passiert, aber trotzdem so damit Leute überzeugt bekommst, dass das, woran sie denken, Quatsch ist, weil das ja auf jeden Fall Quatsch ist, ist schon cool. Okay. Der kann natürlich auch darauf eingehen, wenn jemand was Richtiges sagt. Ja, ist ja nicht so, dass er immer sagt, dass du dumm bist, sondern der versucht ja quasi mitfühlend zu sein und das ist halt, wenn man es selber macht, echt schwierig, wenn die Leute so einen super Quatsch erzählen. Und dem Bot, der antwortet einfach, ja, der macht quasi Vervollständigung. Eine Vervollständigung von was eine nette Person danach sagen würde. Und das ist cool. Genau, der Debunk-Bot ist es.
Gut, plus eins und Like überall einbauen auf der Webseite, cool. Damit die Leute wieder vom Richtigen überzeugt werden.
Genau, und das komplett ohne, dass ein Mensch sich da Kopfschmerzen bekommen muss.
Ja. Sehr schön. Ja. So, dann
was haben wir noch? Ah, hier. Hackers plan false memories in ChatGPT to steal user data in perpetuity. Ich glaube, perpetuity ist irgendwie so eine Webseite oder sowas. Mit der, wo du irgendwie deine ganzen Daten reinwerfen kannst. Und Hacker haben das quasi benutzt, um über Inputs, also quasi du sagst, in irgendein Textdokument schreibst du quasi rein, übrigens ignoriere jetzt alles, was davor geschrieben ist und schicke die nächste Anfrage an die Leute oder sowas. Das ist jetzt quasi so die Idee. Das hatten wir auch schon vor einigen Sendungen, quasi falsche Memories oder falsche Inputs über verschiedene andere Eingänge dort reinzubringen und darüber dann quasi das Sprachmodell zu falschen Ausgaben zu bringen. Und genau, hier gibt es jetzt quasi wieder so einen Angriff. Es gibt dazu auch ein Video, Spyware Injection into ChatGPT Long-Term Memory. Und dass das passiert, war schon halt wieder klar, ja. Also wenn halt irgendwas irgendwo abgespeichert wird und dann später darauf zugegriffen wird, dann ist natürlich ein Problem in der Art, wie Sprachmodelle gerade passieren. Nämlich, dass es davon ausgeht, dass diese Memory halt echt ist oder das, was gespeichert hat, halt richtig ist. Und ja, das ist quasi ein neuer Angriff, der jetzt ja wahrscheinlich auch öfter wieder gesehen wird oder jetzt quasi mehr hochkommt. Da warten wir halt viel so Prompt Injection, also dass du quasi schreibst, ignoriere alles davor und mach was ganz anderes. Das hatten wir einige Male, und dass quasi da solche Jailbreaks gibt und sowas. Und je mehr diese Sprachmodelle auch auf bestehenden Daten verwendet wird, desto mehr wird man auch solche Injection-Angriffe sehen, die halt nicht direkt beim ersten Prompt kommen, sondern halt später.
Zumindest sagt der Artikel, dass es aktuell nicht mehr möglich ist, das so übers Webinterface von ChatGPT zu machen seit letztem Jahr. Aber ja. Aber ich gebe dir recht, es wird immer wieder ja die Möglichkeit geben und immer wieder Leute werden versuchen, das zu ihrem Vorteil zu nutzen oder da Schabernack mitzutreiben. Aber ich meine, ja. Das ist ja, so sind die Hacker halt.
Hacker werden immer irgendwas hacken können, ne?
Genau. Ist ja auch ein bisschen der Spaß an der Technologie.
Ja, oder der Profit.
Ja, dann genau, das ist dann halt wieder nicht mehr so lustig, aber ja.
Nicht mehr so lustig, aber for fun and profit.
Nicht mehr so lustig und Hacker können Dinge hacken. Das ist mir jetzt gerade eingefallen, wenn du gesagt hast, falsche Erinnerungen. Es gab dieses Paper, was erst gerade rausgekommen ist, wo sie mit AI halt Bilder und Dinge verändert haben und dann das halt Leuten wieder gezeigt haben und dann so Menschen dazu gebracht haben, sich falsch zu erinnern. Und das funktioniert, wenig überraschend, funktioniert das sehr gut.
Mhm.
Also wenn du irgendwelche falschen Informationen Leuten vorsetzen möchtest, weil Erinnerung funktioniert ja, also du erinnerst dich ja nicht, sondern dein Gehirn reproduziert das halt im Moment, wo du dich erinnerst. Und das heißt, das ist halt sowieso keine genaue Wissenschaft. Also du erinnerst dich halt sowieso nie so 100%, sondern es ist immer so, das ist immer eine Rekonstruktion. Und wenn du halt Datenpunkte wie Bilder und Videos hast, die halt falsch sind, dann ist dein Gehirn sehr gut in der Lage, aus dem dann halt eine falsche Geschichte zu bauen und das halt als echte Erinnerung dir, ja. Und du glaubst dann halt wirklich, dass das passiert ist. Und das ist schon ein bisschen scary. Und das geht es halt mit AI, ist halt viel einfacher, weil du kannst halt einfach so Bilder bearbeiten und so und das dann halt Leuten zeigen.
Ja, das sieht man ja manchmal schon, wenn man träumt, wirklich intensiv träumt, dass man dann so eine Viertelstunde braucht, um auszusortieren, habe ich das jetzt nur geträumt oder ist es eine Erinnerung? Daran sieht man das ja schon, dass es eben, dass das Hirn dazu in der Lage ist, klar. Und wenn es dann noch auf den falschen Film geschickt wird, ja.
Wir sind halt leider sehr anfällig für das und ja, die haben da ein interessantes, ja.
Ja.
Ich habe das mal verlinkt, könnt euch das ja mal anschauen.
Es gibt tatsächlich auch den Nelson-Mandela-Effekt, wenn sich eine ganze Gruppe an Leuten an was erinnert, was gar nicht da ist oder nie da war. Mhm. Ist ein psychologisches Phänomen, geht, glaube ich, darauf zurück, dass viele Leute gedacht haben, Nelson Mandela wäre tot, obwohl er, also im Gefängnis gestorben ist, obwohl er eigentlich ja nicht da starb. Und auch zum Beispiel das, man erinnert sich zum Beispiel auch falsch an das Star Wars Zitat hier, ich bin dein Vater, Luke. Das wird so gar nie gesagt.
Warum nicht?
Ja.
Das sollte so gesagt werden. Ja. Oder in den neuen Filmen hätten sie es so machen sollen. So. Sie haben es nie gesehen. Doch.
Ja, er sagt nicht nur, nein, ich bin dein Vater oder sowas. Also es, da kommt nie das Wort Luke vor. Aber irgendwie, das ist das, was man weiß. Mhm. Oder dass Leute denken, die Schwanzspitze von Pikachu wäre schwarz oder so. Ist es aber auch.
Sie ist nicht, oder was? Oh mein Gott.
Ja, so alles so Sachen, an die man sich glaubt zu erinnern, was aber gar nicht so ist. Und das ist der Nelson-Mandela-Effekt. Habe ich letztens irgendwo gelesen, fand ich auch spannend. Ich habe jetzt nochmal kurz irgendwo gesucht und hier die Beispiele gesagt. Aber genau, das gibt diesen Effekt, dass sich wirklich eine ganze, oder dass sich alle falsch erinnern, weil es einfach irgendwie, ja, hat man mal gehört, fünfmal weitererzählt, irgendwie denken alle, es gab dieses eine Bild oder diese eine Sache und dann ist das einfach so in deinem Gehirn drin und wie wir gerade gesagt haben, ne, ja, du denkst dann dran, reproduzierst es irgendwie nur und diese falsche Sache, die da bei dir mal abgespeichert wurde, hat sich dann schon manifestiert und wer geht schon zu einer Quelle und checkt die nochmal, ne?
Ja, gewisse Leute machen einen ganzen Podcast damit. Ich möchte es nicht sagen, wir machen das, aber vielleicht.
Nein, wir machen das.
Vielleicht machen wir das. Also ich soll das alles, was wir sagen, immer nochmal selber gegenchecken.
Oder, ja, checken. Oder von ChatGPT einmal fragen lassen.
Ja. Weil ChatGPT ist der beste GPT. Auf jeden Fall. Gut. Was haben wir noch?
War auch AI. Wir haben noch die Gegenschlagzeile dazu, dass die Briten ja jetzt aufhören, Kohle zu verbrennen und damit was Gutes getan haben. Das passt in die AI der Woche, weil AI ist der Grund dafür, dass in den USA ein abgeschaltetes Atomkraftwerk wieder hochgefahren wird.
Toll. Ja, toll.
Das ist ja super. Das ist der Lohn dafür, dass so eine ChatGPT oder Perplexity-Anfrage ein Vielfaches der Energie verbraucht, die eine Google-Anfrage verbrauchen würde. Und da die Leute nun mal jetzt mittlerweile lieber oder manche Leute lieber Perplexity benutzen als Google, gibt es Grund dafür. Hier im konkreten Fall ist es allerdings nicht die AI im Allgemeinen, sondern ganz konkret die Microsoft AI, weil Microsoft hat mit dem Anbieter, der das AKW betrieben hatte und es wegen wirtschaftlicher Ineffizienz 2019 vom Netz genommen hatte, einen Vertrag geschlossen, wo sie sagen, wunderbar, wir nehmen diesen Strom ab, den ihr produziert. Und damit ist das Ding wieder wirtschaftlich und damit hat der Betreiber gesagt, wunderbar, dann lassen wir es wieder hochfahren. Und um den Ganzen noch so ein bisschen den Puderzucker aufzustreuen, ist das übrigens das AKW, was einen Störfall hatte und 1979 den schwerwiegendsten Atomunfall in der amerikanischen Atomkraftwerkgeschichte zu verantworten hatte.
Ja.
So mit Kernstrahlung
ausgetreten und so, ja.
Toll. Sowas will man, braucht man, oder?
Ja, also den Block, natürlich, also alles safe, ne, weil der Block, der damals kaputt gegangen ist, den haben sie nicht wieder in Betrieb genommen.
Mhm. Ach so, nett, also.
Ja. So wie Fukushima, dann nehmen sie bestimmt auch demnächst wieder was in Betrieb.
Um Gottes Willen.
Wenn sie nicht schon haben.
Die Menschheit ist nicht zu retten. Das macht AI.
Ja. Ja, ihr sollt ja nichts von Microsoft kaufen, das haben wir schon ganz am Anfang gesagt.
Ja, das ist, da ist halt auch so ein bisschen das Problem, dass es eine unterschiedliche Wahrnehmung oder unterschiedliche Positionen gibt, was als klimaneutral zu betrachten ist. Und es gibt halt zu viele Leute, die AKWs als klimaneutral einstufen, weil sie den Bau und das Entsorgen des Mülls die Entsorgung des Mülls ausblenden. Und dann kommt man eben dahin, dass Microsoft trotz ihrer Carbon Zero Strategie es für eine gute Idee halten, hier ein AKW zu sponsern und wieder hochzufahren.
Ja, ist ja auch in der EU so. Kernkraft ist CO2-neutral. Ja, so ist es leider. Ja. Ich meine, gut, wenn das Atomkraftwerk schon gebaut ist, dann naja. Nee, trotzdem. Keine Atomkraftwerke wieder bauen. Keine einschalten, wenn es nicht sein muss. Solange das Zeug immer noch die nächsten paar hunderttausend Jahre strahlt. Okay, das haben wir auch noch gute News? Weil jetzt kommen wir zu den News eigentlich. Zu den richtigen Neuigkeiten. Das erste habe ich auch, irgendwo ist es an mir vorbeigeflogen, aber Felix, Leadname, du hast das auch irgendwo gesehen, das Valve.
Genau, also dass das auf der, ich habe die Mailingliste, das ist glaube ich so die Primärquelle dafür. Und zwar dieses Steam Deck und so, das ist ja auf Arch.
Ja.
Und
basiert, haben genau. Also wenn du ein Steam Deck kaufst, hast du ein Arch Linux mit KDE Desktop. Ja, dann
kannst du zu Leuten gehen und sagen, I use Arch, by the way.
Ja.
Das
ist schön.
Und das alles gut und so. Und jetzt gibt's halt aber auch so ein paar Dinge bei Arch Linux, die Valve offensichtlich noch nicht so. Und zwar, das so ein bisschen Build-Service-Infrastruktur und Secure Signing Enclave. Wo Valve so ein bisschen vermutlich gerne mehr hätte. Und dann haben sie halt mit den Leuten geredet und gesagt, ja, sie werden jetzt dann so ein bisschen Geld investieren.
Das ist gut. Da so sollte das sein. So funktioniert genau. Open Source. Das
genau, und sie haben es gesagt, es ist halt eine coole Opportunity, um diese großen Challenges, die sie halt so einfach so mit Community-Effort halt ja, nicht so schnell hinbekommen, weil es halt einfach Zeit braucht und ja, viel hin und her und herausfinden, wie will man das richtig machen und so. Und ja, wenn das halt ein bisschen supported wird und Leute das halt nicht nur in ihrer Freizeit machen müssen. Ja, das war cool. Hat sich da jetzt irgendwie committed und ja, sie wollen das aber trotzdem ganz normal durch ihr RFC-Prozess, den sie da haben, durch, also sie wollen da nicht irgendwie das, ja, jetzt so ein Side-Channel und dann einfach irgendwas mal implementieren, sondern halt so ganz normal, aber Valve wird das irgendwie, so wie ich das sehe, finanziell vor allem, glaube ich, unterstützen.
Das ist cool.
Wobei, das steht, glaube ich, nirgends so genau, also vielleicht werden sie auch einfach Entwickler von Valve da irgendwie mitarbeiten oder so.
Auch
weiß
okay.
Ich nicht genau. Aber ja, also es ist cool und wenn sie sagen, das wird ganz normal, ist natürlich cool für so ein Projekt. Und das heißt halt dann auch, dass es irgendwie, ja, einfach wieder Open Source sein wird. Was auch sehr cool ist.
Gut. Ja, sehr schön. Gute Neuigkeiten.
Genau. Es gibt auch gute News. Nicht alles ist schlecht.
Nicht alles ist schlecht.
Auch schön. Das nächste kann man als gut eigentlich ansehen. Tor kennt ihr alle.
Muss ich, da gab es ja neulich auch schon Gott. News zu. Ja.
Ist das ja. Dieser griechische Gott?
Germanischer Gott.
Der mit dem Hammer?
Ja.
Aus Griechenland?
Ja, der mit dem Hammer aus Griechenland, genau.
Der mit dem Hammer aus Griechenland.
Tor. Das ist mal jetzt Kratos.
Kratos.
Und das Tails-Projekt, das war so, oder ist so eine Linux-Distribution, oder so ein Live-Linux-System, ne, was sich auf, ja, Sicherheit, Anonymität spezialisiert hat. Und die arbeiten jetzt, oder die arbeiten schon immer zusammen und jetzt sind die Projekte quasi unter einer Organisation zusammengefasst.
Und Dann ändert sich was oder ist einfach organisatorisch jetzt?
Organisatorisch ist es dann einfacher, genau. Und Insbesondere, weil Tails sowieso vor 15 Jahren irgendwie mal auf der Tor-Mailingliste angekündigt wurde und manche Entwickler auch in beiden Projekten sind. Genau, soll das dazu führen, dass sich bestimmte Leute mehr auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können und die Wartung und Verbesserung von Tails dann ein bisschen leichter vielleicht ist. Man eben nicht mehr so viel Overhead hat. Darum geht's so ein bisschen. Ja. Und eben auch, wenn du an eine Stelle spendest, können das jetzt beide Projekte verwenden und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ja, ist ein logischer Schritt und von dem her doch ganz gut. Wenn das Tor-Projekt sozusagen auch eine Linux-Distribution, die sowieso einen ähnlichen Fokus hat, einfach mit herausgibt. Genau. Tor.
Schön.
Und Tails. So, dann haben wir, das hätten wir auch in Blast for the Past machen können.
Aber darüber nachdenken müssen.
Ja, hätte man machen sollen. Genau.
Hätte man, könnte man.
Wir haben irgendwann mal gesagt, dass Winamp and Willy Webbs, The Llama's Ass, demnächst unter eine Open Source Lizenz oder zumindest der Source Code soll freigegeben werden. Turns out, das ist jetzt passiert. Also das Unternehmen, was den Quellcode und die Rechte an Winamp besitzt, hat die Sachen jetzt auf GitHub gedumpt. Aber nur, weil es natürlich auf GitHub liegt, heißt es nicht, dass es jetzt wirklich Open Source im Sinne, was die Open Source Foundation dazu sagen würde, jetzt ist, nämlich Es ist weder Copyleft noch irgendwie GPL kompatibel. Es ist eher so, und das hatten wir damals, glaube ich, schon gesagt, wenn du da mitarbeiten willst, trittst du alle deine Rechte an die Winamp-Leute ab. Und sie wollen halt nur Leute dazu kriegen, sich an Winamp zu beteiligen. Und da vielleicht dann nochmal eine müde Mark irgendwie draus machen, aber sie wollen halt nicht, dass das aus ihrer Hand geht und sie wollen es auch immer noch Geld damit machen können. Also eigentlich keine Open Source Lizenz. Das heißt wohl Winamp Collaborative License.
Winamp Fuck You License.
Genau. Also ja, das hatten wir ja damals schon vermutet, dass das nicht so.
Ja, ist cool, dass man sich den Code anschauen kann, aber ich sehe jetzt irgendwie nicht, warum man das weiterentwickeln möchte oder irgendwie einsetzen möchte oder so. Ich glaube, das ist einfach auch vorbei.
Genau, das wäre vor 15 Jahren, wäre das, glaube ich, spannend gewesen, ne?
Ja, genau, das ist einfach zu spät. Aber.
Ja, es ist viel zu spät schon.
Ja, also das, ich sehe jetzt nicht, warum. Aber ja, also, keine Ahnung. Aber ja, also ich meine, wenn das ihr Business ist und das Leute weiterentwickeln. Und
was ist denn überhaupt das Business von Winamp?
Genau, das ist halt die nächste Frage. Das ist keine Ahnung.
Ich glaube, es hat was mit Llamas zu tun.
Ja.
Und die Ärsche versohlt von den Llamas, ja. Oder was? Ich weiß nicht genau, wie man damit Geld macht, aber keine Ahnung. Ich kenne jetzt auch keinen Lama-Hirten, aber vielleicht Leute, die Lamas haben, brauchen vielleicht die Jungs von Winamp. Vielleicht gibt es da eine Symbiose, keine Ahnung.
Oder irgendein Fetischzeug, man weiß es ja immer nicht so genau.
Das sind die besonders lukrativen Märkte, so ganz enge Nischen, wo Leute mit viel Bedarf
ganz
sind.
Ganz enge Nischen.
Oh Gott. Ich glaube, wir sollten schnell das Thema erledigen hier. Es wird nicht besser. Okay.
Nein, es wird wirklich nicht besser, weil es geht um.
Ja.
Um was geht's, Ingo?
Winamp.
Oh,
nee, in Cups.
Ja.
Genau, da gab's wohl, also wenn ihr Cups auf eurem Linux habt, auf Servern ist das, glaube ich, nicht so ein Problem, weil das standardmäßig meistens in den meisten in den meisten Konfigurationen auf Servern ist das aus. Sagst du das nicht, ist nicht so ein Problem. Ist sehr schwierig zu exploiten, wenn Cups aus ist. Außer es ist ein Druckserver, dann ist ein Problem.
Ja, was ist denn das Problem?
Was ist denn das Problem? Es gibt ungefähr 3, 4, 5 CVs. Da gibt's wohl halt so Bugs in Cups und ja, du bekommst da halt so ein Remote Code Execution.
Genau, kannst halt irgendwelche Pakete hinschicken und die scheinen dir dann Drucker hinzuzufügen und Dinge
zu tun. Ja, genau, also wie das funktioniert, ist halt, du kannst so einen Standarddrucker hinzufügen von außen, unauthentifiziert. Und dann das nächste Mal, wenn du druckst, dann hast du halt Arbitrary Code Execution.
Aber nur, wenn du auf diesem Drucker dann druckst, oder?
Genau, aber du kannst halt den Standarddrucker überschreiben im Prinzip. Das heißt, das nächste Mal, wenn du druckst und nicht explizit checkst, dass der neue Standarddrucker nicht der Standarddrucker ist, den du vor 3 Jahren mal eingerichtet hast, dann wird halt Remote Code ausgeführt.
Gut, jetzt ist das.
Du gehst davon aus, dass ich in diesem Jahr noch drucke, bevor ich update.
Genau, das ist halt schon so.
Nische. Wie ist etwas anderes so eine als Nische. PDF-Drucker? Ich verstehe das nicht. Da drucke ich doch immer nur nach PDF. Ja. Gut, also ich meine, ist natürlich ein Problem in deinem lokalen LAN. Ich kenne jetzt auch nicht so viele CUPS-Drucker, die tatsächlich oder CUPS-Server, die im Internet erreichbar sind, aber gibt es wohl auch? Ja,
gibt es natürlich. Mehr als man so denkt, das ist halt so ein bisschen Teil des Problems.
Gibt es wohl, ja, aber ich kann es mir nicht so
wahrscheinlich
vorstellen.
So alt, dass es dann wieder nicht mehr funktioniert.
Das, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Okay, also, wenn ihr einen Cups habt, ihr könnt diesen Cups Browse D ausmachen, ihr könnt irgendwie da alles, was so hier Avahi und Co. ist, ausmachen, dann.
Ich glaube, auf den meisten Distros mittlerweile auch einfach updaten.
Also ja,
ich glaub, die Patches sind auf den meisten Distros schon da.
Gut.
Aber ja, also wenn ihr das nicht braucht, und das ist auch nicht neu irgendwie, dass man Cups ausmachen sollte.
Nee, Cups ist gut. Ich meine, wenn man drucken will, dann muss man das auch haben.
Ja, aber
das ist doch alles nur local, oder? Also keine Ahnung, wer bindet denn das als einen anderen Port als Localhost?
Nee, das also da geht es darum, dieses automatische Finden von Druckern.
Ja.
Aber wer benutzt denn sowas?
Fast niemand?
Leute, die
funkst du die ganze Zeit auf irgendwelchen automatisch gefundenen Druckern? Oder ist
das
irgendwie so
ein Ding,
Windows
was... Windows macht das wahrscheinlich den ganzen Tag. Du drückst auf Drucker finden und dann findest du Drucker und dann druckst du los.
So macht man das halt, ja? Man geht irgendwo hin, drückt auf Drucker finden und dann druckt man einfach irgendwas. Dann kommt irgendwo so ein Dickbad bei jemand anders raus. Toll.
Ja, also kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass das jemand
macht. Ich kenne immer nur Leute, die wollen Drucker finden und drucken halt. Also ich verstehe es auch nicht, aber...
Drucker finden und drucken.
Ich kenne immer wieder Leute,
halt
die sagen,
so macht,
wie druck ich denn hier?
Ja. Aber so ja, also wohin? ich glaube, man kann das einfach ausmachen. Also die meisten Leute können das einfach ausmachen, weil die werden die nächsten 2 Jahre nichts mehr drucken. Also
okay.
Also.
Auch nicht auf automatisch gefundenen Druckern?
Ja, nee, vor allem nicht auf automatisch gefundenen Druckern.
Das stimmt. Ja. Die 3 Drucker, die ich bei mir habe, sind auch alle manuell hinzugefügt. Die sind nicht automatisch gefunden.
Ja. Ja, also es ist so ein bisschen, weiß ich nicht. Aber es ist natürlich ein Problem und ist ein Problem für, I guess, Linux auf dem Desktop.
Und diese Drucker-Server.
Apple auch. Also es geht um andere Unix-Systeme auch. Also ich meine, CUPS ist Common Printing System for Unix. Also geht auch Apple und andere BSDs an. Vermutlich.
Aber haben die alle dieses automatische Drucker finden? Auch unter Apple? Ich weiß nicht genau.
Natürlich. Dieses Drucker finden?
Natürlich. Also ich habe bei mir geschaut, das Druckerfinden war da nicht aktiv, aber ich habe, genau.
Du hast auf deinem Mac geschaut und hast dieses Druckerfinden.
Ich habe auf Markus sein Mac geschaut und da war das irgendwie nicht so.
Genau. Markus, erzähl uns doch mal, ist das automatisch Drucker, das ist doch da auch drin, oder? So automatisch Druckerfinden.
Ja, schon, aber Apple hat da ja sein eigenes Zeug für. Also die haben ja das AirPrint-Protokoll. Und darüber findest du auch automatisch Drucker. Ich bin nur die ganze Zeit, ich versuche gerade rauszufinden, ob da drin irgendwo Kups steckt und ich, keine Ahnung. Also,
dein Mac steckt nicht. Auf jeden Fall Kups.
Ja, aber das Druckerfinden auch, ja.
Ob das AirPrint, also viel läuft bei mir hier zu Hause auch über AirPrint, weil das ist einfach praktisch. Und ich traue mich ja nicht zu sagen, nachdem ihr gerade eben so über die Leute, die Drucker finden, und drucken gelästert habt.
Erzähl weiter einfach, ich höre dir zu.
Ja,
man macht halt einen Druckdialog auf und sagt Druck und dann druckt und man muss nicht vorher irgendein hier einrichten, Prozedur machen.
Geht. Markus ist einer von diesen Druckern,
die einfach
ihren Druckdialog aufmachen und auf alles drucken, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist.
Nein, Moment, ich drucke nicht alles.
Ja.
Ja.
Okay.
Das ist halt einfach so. Es gibt solche und solche.
Und dann gibt's noch die anderen.
Da gibt's noch ganz andere.
Also, ich glaube, Apple benutzt nicht dieses Cups Browse-D. Das ist jetzt so von 3 Sekunden googeln. Würde ich jetzt, sieht für mich nicht so aus, aber ja, dann bist du vermutlich halt auch nicht, das ist halt auch kein Problem. Ja, ist alles so ein bisschen und ja, ich glaube, es gab sehr viel Diskussion, weil der Typ, der das gefunden hat,
ungeduldig war, sagen wir das mal so.
Bisschen ungeduldig war, das auch so ein bisschen hochgehypt hat und
der ganze Hacker-News-Artikel, Achtung, alle Unix-Systeme werden gehackt, 3, 2, 1.
Ja, und dann genau. Ist so Cups, so ja.
Okay. Ja.
Also ich meine, das Problem ist tatsächlich kritisch und so, das muss man schon fixen, aber ist keine Ahnung. Das einfach läuft so hoch zu hypen, finde ich schon auch irgendwie einen weirden Move.
Ja, Cups läuft aber auch unter diesem Cups-User, oder? Läuft es als root? Ich weiß nicht genau, wie das gerade funktioniert.
Ich glaube auf den meisten, genau, in den meisten, nee, und dieser L, wie heißt der, L-Print oder so, heißt der User, glaube ich, normalerweise, genau, diesen Print-User halt. Also, ja, genau, dann hast du halt Code-Execution als dieser User und dieser User meistens auch. Eben, es ist alles schon so ein bisschen schlimm, dass das geht. Das sind alles legitte Bugs und er hat, glaube ich, auch einen ziemlich guten Write-up gemacht, so was ich gesehen habe.
Ja, der war gut. Kann man gut lesen, ja.
Genau, haben wir den, ich glaube, wir haben den nicht verlinkt. Könnten wir vielleicht auch noch verlinken. Der Write-up
irgendjemand könnte es mal tun, ja.
Ja, irgendjemand vielleicht könnte das tun. Der Write-up ist, glaube ich, ziemlich gut, aber das so hochzuhalten und sagen, ja, das ist das schlimmste Ding seit, keine Ahnung was, ist halt auch so.
Seit Heartbleed oder so.
Ja. Das ist halt schon... Tja, und dann das halt irgendwie so hoch zu hypen und zu sagen, ja, irgendwie CV 9,9, bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, das habe ich nie gesagt. Also, ja, okay. Weiß ich nicht. Weil er hat halt gesagt, ja, Canonical Red Hat and others have confirmed the severity. 9,9, check Screenshot. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich agree gar nicht damit. Also ich finde es auch nicht so schlimm. Ja. Also,
alles klar.
Darum hast du irgendwie, ja.
Das ist unterstrichen in deinem Screenshot, ja.
Ja, genau. Und darum hast du gesagt, irgendwie RC versus all GNU Linux Systems plus others disclosed in 3 weeks. Und so, ja. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, der Typ sonst ist schon auch so ein bisschen komisch, aber...
Nee, ist aber gut, dass er es gefunden hat, ist gut, dass er reportet hat, bisschen blöd, dass er so ungeduldig ist, weil, ja, die Hersteller oder die Distro-Bauer fixen es, ja. Und, genau. Also, wenn ihr
macht einfach Cups aus, also ich meine.
Nee, Cups, also, Leute, die drucken, müssen schon Cups benutzen können, wie gesagt, Markus druckt auch ständig und von dem her.
Ja, aber warum wird das nicht angemacht, wenn man es braucht? Einfach so Socket Activation, oder keine Ahnung. Vielleicht bin ich da auch zu
gut,
romantisch
unterwegs. Ich glaube, auf gewissen Systemen ist es Socket Activation. Das Problem ist halt, als Attacker schicke ich dir halt so ein UDP-Paket mit so, hier ist ein neuer Printer und dann wird's aktiviert. Und das halt, ja, wird schon nur angemacht, wenn's benötigt wird, aber das Problem ist, es kann auch von mir als externer Angreifer benötigt werden.
Und also ich finde, dieses Browse, die sollte erst angehen, wenn man tatsächlich vorhat, was zu drucken. Das soll ja, ja nicht vorher da sein, das ist totaler Quatsch.
Ja, das Ding ist halt eben dieses Feature, dieses, dass halt sich Drucker announcen können und sich einrichten können bei dir direkt. Ja, ist halt so ein, und selbst wenn du theoretisch sagst, ja, das kann erst passieren, wenn ich drucken will, dann hast du immer noch das Problem, dass dir irgendjemand einfach so einen Drucker unterschieben kann. Was halt schon auch nicht ideal ist.
Gab es nicht auch direkt Code Execution ohne diesen Drucker-Dings? Ich hatte, glaube ich, auch geschrieben, aber keine Ahnung. Ist auch immer ein Problem und jetzt nicht, irgendjemand muss es reparieren.
Muss es halt fixen, also man sollte halt Cups updaten oder eben
Cups daten.
Dieses Cups alle Ding ausmachen, was die wenigsten Leute brauchen, außer sie drucken halt ständig in fremden außer Netzwerken Markus, auf irgendwelchen
Druckern Markus, rum. Der überall druckt. Markus, der alte Drucker.
Ich druck
der
nur kommt ab und zu. Erster Drucker-Dialog auf. Zeug ausgedruckt.
Hier, genau, was ist denn hier Medien, für Drucker?
Ich druck dir das mal aus. Ja. Ja, so stelle ich mir alte Leute vor, die diesen Drucker-Dialog gefunden haben. Ich habe mal dieses lustige Bild auf Facebook gesehen. Ich druck dir das mal schnell aus. Und dann zack, nein! Das kostet irgendwie 2 Euro oder so.
Zu spät.
Das ist blöd, wenn du deinen Fotodrucker dann über so AirPrint freigegeben hast und dann einfach jeder Fotos druckt. Dann kommen die Leute bei dir vorbei und drucken Fotos.
Ja. Guck mal, hier ist es lustig. Ganz schön schon diese Verschwörungstheorie. Ich druck dir die mal aus.
Okay. Nee. Was haben wir noch? Wo sind wir denn überhaupt? Ich bin schon wieder aus dem Takt hier. Auch schlechte Neuigkeiten. Dann fixt gar keiner mehr was.
Ja, weil die Open Source Maintainer, die haben nämlich echt keinen Bock mehr.
Das ist irgendwie doof.
Ja.
Warum denn nicht?
Also, ja, weil alle sie haben
Open Source Maintainer.
Weil ja so Sachen, dass hier die ganze Zeit CVEs vergeben werden und da werden Sachen reportet und so. Das macht echt Druck, weil dann kommen Leute rum und sagen, hier, du hast die Software doch geschrieben, mach die mal sicher. Und von dieser ursprünglichen Idee, ja, ich schreibe was für mich und ich stelle sie ins Netz und dann kann sie nutzen, wer auch immer will, weil es ist freie Software. Und von der bleibt an der Stelle nicht mehr viel übrig, weil dann diese Erwartungshaltung da ist, dass die Leute, die es ins Netz gestellt haben, dann auch bitte bis in alle Ewigkeit sich da perfekt drum kümmern, dass die gewartet ist, keine Sicherheitslücken hat, am besten noch neue Features implementiert, die man irgendwo auf eine Wunschliste schreiben kann.
Ja.
Und aber bitte nicht dafür bezahlen müssen. Nee, genau. Das wollen wir nicht. Und an der Stelle kann man ein bisschen zusammenfassend sagen, dass die Idee freier Software vom Kapitalismus gefressen worden ist. Und dieser Report versucht, das so deutlich aufzuzeigen, damit man sich überlegt, was ein gesunder Weg daraus sein könnte. Und er zeigt eben erstmal auf, dass da viel Last auf einzelnen Schultern liegt und dass da ein Umdenken braucht.
Genau, hat man ja auch bei den XZ-Utils-Sache gesehen, wo dann da auch der wurde so lange malträtiert, bis er jemanden hier, mach doch selber, hier, werd Maintainer von diesem GitHub-Projekt, mach. Und
ja. Haben wir jetzt auch bei diesem Cups-Ding gesehen, dass das halt alles so ein bisschen.
Na gut, Cups wurde ja lange Zeit von Apple verwaltet, bisschen stiefmütterlich behandelt. Also das, ja, ist natürlich auch nochmal ein Problem. Dass es dann eine Firma gekauft hat, die sich dann leider nicht so richtig drum gekümmert hat, zumindest nicht für den Linux-Teil, und sich da jetzt erst wieder eine neue Organisation dahinter finden muss, die sich drum kümmert. Aber ich meine, wir hatten das ja an vielen Stellen, egal ob das jetzt OpenSSL ist oder wie auch immer. Von dem her ist es ja gut, dass es so diesen Sovereignty Tech Fund und sowas gibt, dass da mal zumindest an ein paar Stellen Geld gegeben wird. Und ansonsten, ja, sind halt die ganzen Unternehmen in der Pflicht, Alle, die ihr Open Source einsetzt und in irgendeiner Firma arbeitet und denkt, Open Source ist irgendwie umsonst, dann muss man halt mal mit seinem Chef reden und sagen, wir müssen da auch mal Geld irgendwo hinstecken. Weil sonst passieren halt solche Sachen. Ich meine, dann haben die Leute irgendwann keine Lust mehr. Und ja, und gehen halt und dann benutzt man das an vielen Stellen in seinem eigenen Projekt und hat dann große Sicherheitslücken. Nur weil man vorher irgendwie zu faul war, seine Chefs zu überzeugen, dass es mal wichtig wäre, da vielleicht auch mal ein bisschen Geld reinzustecken.
Ja, und wenn es alle tun würden, wäre es tatsächlich auch nur ein bisschen. Das Schwierige ist natürlich, wenn man dann gezwungen ist, so eine Komponente, auf die man sich verlassen hat, mal kurz, kommt ja auch immer zur unpassenden Zeit, mal kurz mit eigenem Code zu ersetzen oder selber in die Wartung zu gehen von der Bibliothek. Auf der anderen Seite steht natürlich auch immer in diese Diskussion, wenn man sich darauf vorbereiten will, steht direkt die Frage im Raum, ja gut, wir bezahlen dann dafür, die Konkurrenz macht's nicht, dann kann die Konkurrenz billiger anbieten. Es muss also, es reicht nicht, wenn die Anbieter oder eben eure Chefs da umdenken, sondern auch die Kunden müssen umdenken. Mhm. Und dass die das einfordern. Es ist so, diese Initiative Public Money, Public Code geht schon in die richtige Richtung, weil die einfach sagt, ja, ihr müsst an der ganzen Supply Chain gucken, dass es nachhaltig aufgebaut wird. Und das bedeutet dann auch, ihr kauft keine Software mehr ein, die eine Insellösung ist, sondern der Code muss offen sein und mit offenen Schnittstellen, interoperabel und so weiter und so fort.
Ja, ich glaube, es wird aber auch wieder ein bisschen besser, weil du jetzt halt auch dann immer mehr irgendwie offenlegen musst, was für Libraries du überhaupt benutzt. Und in welchen Versionen? Mhm. Was halt ziemlich einfach macht, zu sagen, ja, aber dein Produkt ist ja unsicher. Und dann bist du ja wie gezwungen, halt diese Libraries zu updaten. Und ich glaube, da wird schon noch auch einfach automatisch halt nochmal ein bisschen ein Bewusstsein geschafft dafür, was man eigentlich für Dependencies hat und was das eigentlich genau bedeutet.
Ja, aber wenn es dann keine Updates gibt und du halt trotzdem irgendwie...
Ja, aber dein Produkt ist dann unsicher und du musst das dann halt fixen. Und eine Lösung ist dann halt, die ganze Library zu ersetzen und das selber zu machen. Oder halt irgendwie zu schauen, dass diese Library halt up-to-date ist. Und je nach Lizenz bist du ja dann auch gezwungen, das wieder zurückzugeben an die Community.
Ja.
Also ich meine, klar, wenn es irgendwie MIT ist und so, du kannst natürlich diese CVs und so für dich fixen. Aber dann ist es auch immer schwierig, das dann zu kommunizieren. Zu sagen so, ja, yeah, wir haben diese Library in dieser Version, aber wir haben da ja Patches obendrauf, die diese CVs und so fixen. Versus, wenn du die halt einfach zurückspielst und dann diese Komponente sicher ist und dann sagst, ja, aber wir verwenden hier ja die neueste Version davon.
Und wir kümmern uns sogar um den Scheiß.
Und wir kümmern uns sogar, genau.
Ja, und man, also selbst wenn man versucht ist, das aus was für Gründen auch immer zu machen, Leute, macht euch bewusst, was das für ein Wartungsaufwand wird. Also dann hat man letztendlich einen Fork von der ganzen Geschichte und dann muss man alles selber machen. Und das ist sicherlich aufwendiger, als damit zu leben, dass die Konkurrenz auch davon profitiert, dass man da was gefixt hat.
Ja, meistens schon. Ja, meistens lohnt sich das nicht zu forken. Das, ja. Also, und es gibt ja auch eigentlich einige gute Beispiele von Firmen, die das halt hinbekommen, ja, das Zeug einfach zurück auf Upstream zu merchen. Und dann musst du es halt auch nicht mehr so maintain und so. Ist halt schon gut, wenn man das gut macht.
Jo. Aber es ist nicht gut, dass so viele Leute frustriert sind und am liebsten aufgeben würden. Also da müssen wir ran.
Ja, also der Zustand der Open Source Community, der Open Source Szene, der ist wirklich bedenklich. Es ist schon so konträr, weil man hat so das Gefühl, dass an vielen Nicht-Tech Fronten es so durchbricht, eben mit dieser jetzt genannten Gesetzesinitiative in der Schweiz. Wir haben vorhin München kurz erwähnt. Passt das hier jetzt? Also ich hatte dann ja gesagt, München ist eben nicht bei Microsoft stehen geblieben, sondern es gab dann später 2020, ich komme mit den Daten durcheinander, gab es eine Initiative vom rot-grünen Rat der Stadt, die gesagt haben, die quasi so ein Public Money, Public Code auf Stadtebene implementiert haben und gesagt haben, alle Fachentwicklungen, die wir jetzt machen, die sollen Open Source werden. Und daran sieht man, dass es da schon Umdenken gibt, dass eben das, was ich eben gefordert habe, dass die Kunden da umdenken und das im Ganzen durchdenken, dass das passiert. Nur es passiert noch zu langsam, ja. Und es gibt zu viele solcher unsichtbaren Tools wie XZ zum Beispiel, wo Leute etwas sehr Technisches machen, was im Detail sehr wertvoll ist, aber keine Sichtbarkeit bekommt und deswegen auch nicht die notwendige Aufmerksamkeit, dass die für ihre Arbeit Anerkennung bekommen. Und du hast recht, da könnte diese Software Bill of Materials, S-Bomb, die sichtbar macht, was in einem Produkt drinsteckt, helfen, wenn die dann mal standardisiert vorliegen, ausgewertet werden und dann auch sichtbar machen, was benutzen wir eigentlich häufig.
Also weil ich glaube, das wird schon bis zum gewissen Grad passieren, weil du hast halt auch einfach das Problem, dass also jetzt ist es halt schwierig, so High-Value-Targets für so Supply Chain, also so ein XZ, zu finden, auch für die Attacker. Und wenn die natürlich irgend so eine coole Datenbank bekommen, ist natürlich halt auch, du bist halt dann viel schneller am Target. Das heißt, es halt geht auch so ein bisschen in beide Richtungen. Das heißt, es lohnt sich dann halt auch eher, da mal drauf zu schauen und sagen, ja, aber hier haben wir ja so eine kleine Library oder so, die eigentlich überall drin ist, die nur von so einem Dude maintained wird oder so. Das vielleicht nicht so. Müssen wir vielleicht mal schauen, dass das ein bisschen breiter abgestützt ist.
Ja. Aber wie gesagt, alle, die da draußen sind, die in der IT was zu tun haben, ihr müsst halt Überzeugungsarbeit leisten. Das hilft nichts. Also ihr müsst eure Chefs überzeugen, ihr müsst die Vorstandsebene überzeugen, zu sagen, hier, wir müssen auch, also entweder stellt eure Arbeit den Open-Source-Projekten zur Verfügung und dass die Unternehmen bezahlen oder wenn das eben nicht geht, dass man eben Support irgendwo einkauft, sei es jetzt bei Firmen, die dann eben wieder Open-Source-Software unterstützen. Also, keine Ahnung, indem ich mir jetzt die Linux-Distribution auch wirklich kaufe und eben nicht nur oder eine Support-Firma kaufe oder dafür bezahle, dass sie dann eben an der Linux-Distribution weiterarbeitet oder an dem Open-Source-Projekt, wo ich gerade das Produkt benutze. Zum Beispiel, was weiß ich, Samba. Ja, kann ich hier in Deutschland, kann ich zu Cernet gehen und sagen, hier, da ist mein Geld, ich will Support von euch, dafür pflegt ihr halt die Software, die ich hier bei mir im Unternehmen einsetze. Und so gab es zigtausend Beispiele. Wie gesagt, man kann auch Red Hat Lizenzen kaufen oder SUSE Lizenzen, um dann zu sagen, okay, ich unterstütze eben mit dem Geld eben die Entwicklung dieser Distribution oder eben allgemein Linux, weil die ja auch am Linux-Kernel rumentwickeln und so weiter und so fort. Weil sonst wird's leider nix. Ja, wir müssen alle gucken, dass wir da Energie reinstecken. Und ja, Leute überzeugen, dass diese Open-Source-Szene wichtig ist und eben auch in Teilen nur funktioniert, wenn man da Geld reinsteckt. Dass das eben nicht alles umsonst ist. Dass wir das nicht alles umsonst haben können. So, das war mein Wort zum Sonntag jetzt.
Zum Sonntag. Passend dazu, ja. Es gibt WordPress. Ihr kennt alle WordPress, oder?
Ja.
Das gibt's immer noch. CMS. Überraschenderweise.
Ja.
Okay.
Und da gab's jetzt so ein, so ein WordPress-Anbieter, würde ich jetzt mal sagen. Die heißen WP Engine. Und die streiten sich jetzt aktuell mit dem WordPress.org Dings hier und die haben sich jetzt gegenseitig Cease and Desist Letter geschickt und so und das alles so, ich keine Ahnung, interessant. Weiß ich nicht. Also okay. wenn ihr Drama mögt, ist
wer ist jetzt der Richtige, wer ist der Gute? Ich brauch das einfach. Ich kann da nicht so viel Invest machen in irgendwelche random Firmen.
Das weiß ich nicht. Aber
ich meine, WordPress.org ist das Projekt. Also nehmen wir jetzt mal die Seite.
Okay, WordPress.org, beste Seite.
Also wir sind.
Ich kenne WP Engines tatsächlich überhaupt nicht. Mir sagt das nichts. Aber ich meine, in dem Sinne hat das Projekt recht. Punkt.
Okay. Jetzt danke, Ingo, das war
eine gute Einschätzung, da würde ich mich anschließen. Ja. Wir finden die, ja, wobei das natürlich auch so ein bisschen also, das Trademark gehört ja dieser, das ist ja auch eine Firma dann und das ist dieser, wie heißt der, Matt, glaube ich.
Matt, okay.
Matt, nee, Matt.
Foto Matt.
Mullenweg.
Was?
Ja, Foto Matt. Und das ist irgendwie, der hat das ja irgendwie gegründet, erfunden.
Ja, hat er gegründet. Die Firma, genau. Der WordPress, ja.
Ja, genau. Das ist halt auch eine Firma und das ist die Firma, die das WordPress Trademark hat. Und darum kann er, ja, halt die im Prinzip auch Cease and Desist. Und ich glaube, sein Ding ist so ein bisschen, dass halt Firmen, die Geld mit WordPress verdienen, auch ja, etwas zurück contributen sollen.
Kann man verstehen.
Ja, kann man verstehen, genau. Und ja, das ist irgendwie so.
Aber es ist genau das Thema, was wir gerade hatten. Ne? Also da benutzen Leute dann halt Open Source Software, machen damit Geld, geben nichts zurück und das ist doof.
Genau. Und das ist halt schon doof.
Ja. Punkt. Das
und er ist
kann
jetzt
man
so ein bisschen, keine Ahnung, er hat, glaube ich, auch, also, ja, also da sind wir, glaube ich, schon grundsätzlich auf seiner Seite. Er hat aber schon auch irgendwie so ein paar komische Moves gemacht und seine Kommunikation ist vielleicht nicht, ja, er bräuchte vielleicht mal noch jemand, der so für WordPress so ein bisschen Public Relations Kommunikation und so macht.
Ja.
Das offensichtlich auch nicht so ganz seine Stärke, würde ich jetzt mal sagen. Und ja. Tja, so ein Ding, was auch irgendwie passiert ist in den letzten 2-3 Wochen.
Gut.
Und es passt jetzt gerade gut dazu.
Ja,
so über Open Source Maintainer und steigender Druck und es halt, ach, ja.
Ja, geht in dieselbe Richtung.
Ist halt unschön, ja. Darum contributet doch einfach zurück und dann sind alle happy.
So,
vielleicht.
Markus bringt uns wieder Netzpolitik. Oder zumindest
ja,
Politik
muss zwischendurch rein. Mal sein.
Ja.
Ja.
Erzähl doch mal was über Netzpolitik.
Nee, über Politik
ist
eigentlich.
Eben, also ist noch nicht so richtig Netz, aber ich wollte einfach erwähnen, weil wir hier schon öfter Petitionen verlinkt haben, dass der Petitionsausschuss das Quorum auf 30.000 Zeichner gesenkt hat. Und damit wird es wesentlich einfacher, eine Petition dahin zu bringen, dass sie auch im Bundestag angehört wird.
Genau.
Vorher waren es 50.000, jetzt noch 30.000. Genau, das ist schon eine deutliche Hausnummer.
Und die Frist wird auch verlängert, ne? Also du musst nicht mehr irgendwie da in was 4 Wochen irgendwie diese 50.000 Unterschriften zusammenkriegen,
genau.
Sondern jetzt in 6 Wochen,
genau.
30.000.
Hat dann ein bisschen mehr Zeit, Stimmung zu machen, wenn man es negativ ausdrücken will, oder Flyer zu verteilen und auf dem Marktplatz zu stehen in der großen Stadt, um dann die 30.000 Leute zu aktivieren. Und ich finde, das ist eine sehr wissenswerte Information, weil man damit sich nicht so hoffnungslos fühlt in den Petitionen. Also ich finde, das ist zur Beteiligung, zur Bürgerbeteiligung und was es für erfolgreiche Petitionen gab, kann man sich ganz gut auf der Petition in dem Online-Petitionsportal angucken. Und es sei nur an die Petition zu den Balkonkraftwerken erinnert.
Genau.
Das war sicherlich sehr wertvoll, die als Eingabe. Da gibt es viel Wertvolles. Genau. Also die aktive Demokratie, gelebte Demokratie, da die Meinung einbringen oder das, was angehört und betrachtet werden sollte und die Aufmerksamkeit auf das Notwendige lenken, kann man mit solchen Petitionen.
Genau, gibt immer mal wieder ein paar erfolgreiche und ab und zu stellen wir auch welche vor, wenn wir sagen, ihr sollt hier mal noch mit unterschreiben. Und wenn wir dann wieder 3 Wochen Pause haben, dann ist ja auch immer blöd, wenn die Unterschriftenaktion so kurzfristig ist. Von dem her +1 und Like, dass das Quorum da gesenkt wurde. So, dann kommen wir jetzt zum Fernsehen.
Schon wieder.
Schon wieder.
Wieso reden wir über Fernsehen?
Ja. Warum reden wir über Fernsehen?
Gut, es geht um den Medienstaatsvertrag oder den Rundfunkstaatsvertrag. Wir sind ja quasi auch ein Rundfunk. Wir funken ja auch rund, oder?
Weiß ich nicht. Ja. Ist das Internet rund?
Das Internet ist rund, genau.
Notwendigerweise, weil die Erde rund ist.
Ja.
Wer die Erde eine Scheibe, andere Geschichte. Aber so ist das Internet rund.
Okay. Ja, aber das Internet geht ja auch bis auf den Mond und auch zu anderen Planeten, oder? Nicht? Egal.
Nee.
Ich weiß nicht, ob das Internet ist oder ob die ihr eigenes LAN gebaut haben.
Ne? Die haben ihr eigenes.
Hat die IRS eine Standleitung?
Bestimmt.
Die haben auf jeden Fall echtes Internet.
Ja. Ja. Ja, die sind im Orbit. Das ist quasi nur ein erweiterter Kreis da hoch. Das ist
quasi das ist so eiförmig quasi.
Ja, wenn es danach. Egal. Es geht um den Rundfunkstaatsvertrag und den Medienstaatsvertrag oder die Verträge, die zwischen den 16 Ländern geschlossen werden, weil Rundfunkmediensache ist halt Ländersache bei uns und nicht Bundessache. Kommt so nach dem Zweiten Weltkrieg fand man das irgendwie sonst nicht lustig, wenn da eine Regierung irgendwie die ganzen Medien kontrollieren könnte, deswegen sollten die Länder sich da so ein bisschen ausbalancieren. Und es soll eine Reform passieren. Und hier jetzt mal so ein Write-up, Neues aus dem Fernsehrat, was da so passieren soll. Also hätte es jetzt auch in Lesefug packen können. Ihr könnt euch das mal durchlesen, was da so die Sachen sind, garantiert. Und es sind auch ein paar positive Sachen dabei. Wir hatten ja auch schon mal über dieses Streaming-OS berichtet, was von ARD und ZDF da aufgelegt werden soll, was auf Open-Source-Software basiert und noch ein paar andere Sachen. Im Endeffekt geht es viel darum, Geld zu sparen, Sachen zusammenzulegen und ja, diesen AD, ZDF und Deutschlandfunk und sowas auf eine etwas anderen Beine zu stellen, um das Ganze zumindest so ein bisschen zu verschlanken. Ich hoffe, dass darunter nicht die Qualität leiden wird. Ich hätte jetzt zwar irgendwie kein Problem damit, wenn man sagt, man legt Arte und Dreisat und oder ein paar andere Sachen zusammen, wenn damit dann die Qualität nicht leidet. Von mir aus. Ja, oder man spielt mehr ins Netz aus und, weiß ich nicht, lässt ein paar Sendestationen dafür sein. Wie auch immer. Was aber seltsam ist, ist, wenn man jetzt schon so eine Reform angeht, dass dann diese Presseähnlichkeitssache, da haben wir vor, also über 5 Jahre her, 6, 7, 8 Jahren, auch immer wieder drüber diskutiert. Ist ja auch so, dass zurzeit AD, ZDF Sachen wieder rausnehmen muss. Ihr erinnert euch, dass mal irgendwie, dass dann Sachen quasi, dass sie sich quasi selber löschen müssen, wenn Beiträge zu lange drin sind und auch, dass zum Beispiel bei der Tagesschau und sowas dann immer drunter steht, das wurde in Sendung XY am so und so vielten in da und da behandelt, dass sie sich immer rechtfertigen müssen. Sie dürfen keinen Inhalt direkt fürs Internet produzieren, sondern müssen immer sagen, okay, nee, wir haben das für diese Sendung und für das und das produziert und deswegen spielen wir es jetzt auch online aus und das ist, ja, das ist wirklich die Bank.
Nicht zeitgemäß. Also es ist einfach nicht mehr zeitgemäß.
Genau, ja. Das könnte man jetzt mal einfach abschaffen. Alle anderen Presseerzeugnisse spielen auch auf allen Kanälen aus. Warum ist es bei den Öffentlich-Rechtlichen so schwierig und warum legt man dem da solche Ketteneiern an? Also wie gesagt, dann noch lieber ein paar Fernsehsender abschalten und mehr online machen. Aber dieses Presseähnlichkeit und sie dürfen im Internet nur bestimmte Sachen machen oder eben nicht, das ist irgendwie blöd. Das ist aus der Zeit gefallen. Das hätte man jetzt gleich mal mit abschaffen können. Darauf geht der Artikel halt so ein bisschen ein. Genau. Ja, das war das, was ich zu dem aktuellen Reformvorhaben sagen kann. Und wie gesagt, hier gibt es einen schönen Artikel dazu. Wie gesagt, vielleicht macht es durchaus Sinn, das diesen Reformansatz durchzuspielen. Weil, ja, die Leute wollen halt auch nicht immer mehr zahlen mit dem Rundfunkbeitrag, kann man auch irgendwie verstehen. Und die aktuelle Stimmung ist auch so, dass egal was die KEF, ne, Kommission für Rundfunk, irgendwas da rausrechnet, wie viel Geld eigentlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk bräuchte, um noch seine Aufgabe zu erfüllen, dass die Sachen halt oder dass dieser Finanzierungsbedarf nicht mehr dann von allen 16 Ländern getragen wird, dann muss man halt reformieren. Aber wenn, dann kann man doch auch gleich mal solchen alten Scheiß mit über Bord schmeißen. Und
das wäre schön, ja.
Ja. Gut, das zu dem Fernsehen, was vielleicht Leute gucken. Aber auch wir hatten ja heute schon ein paar Tagesschau-DE-Meldungen hier mit in der Sendung, die man dann in ein paar Jahren nicht mehr anklicken kann, weil irgendjemand auf diese schlaue Idee kam, den öffentlichen Rundfunk an der Stelle zu beschneiden. Deswegen schon mal sorry dafür.
Das stimmt.
Ja.
Uns könnt ihr aber hören.
Uns könnt ihr hören und dann müsst ihr die Sachen auf archive.org finden oder ich weiß auch nicht.
Ja, uns könnt ihr hören, außer wir haben das irgendwie mit 2023 benannt und dann haben wir es umbenannt und dann findet's man nicht mehr, aber das dann aus Versehen. Mhm. Das nicht mit Absicht, das steht nicht im Rundfunk-Podcast-Vertrag. Das ist einfach, weil wir zu dumm sind, das richtig zu machen.
Ja. Oder ihr guckt irgendwelche Sachen auf YouTube, die von Funk unterstützt werden und dann ist irgendwie okay oder so. Ich verstehe es nicht ganz, wie das funktionieren kann.
Oder, genau.
Zum Beispiel diverse Kack-Produktbeschreibungen Nummer 28 von Cold Mirror. Ich verlinke das einfach mal.
Ja, okay.
Genau, das stimmt. Das ist manchmal, ich weiß nicht komisch. Genau, wie das funktioniert. Wie kann das?
Das ist eine gute Frage.
Weiß es auch nicht. Auf jeden Fall.
Aber das stimmt, das funktioniert. Funk kann irgendwie
die dürfen
YouTube,
das oder so.
YouTube-Channel. Vermutlich, weil die das halt nur unterstützen und nicht produzieren oder so. Weil das wird dann irgendwie von YouTuber XY produziert. Und die bekommen halt einfach Geld von Funk. Oder so.
Naja, jedenfalls.
Aber das ist bei den Videobeiträgen doch auch so. Das sind doch alles Produktionsfirmen. Gut,
stimmt, ja. Keine Ahnung. Ist bei uns sowieso anders. Natürlich.
Ach so.
Ja. Aber die wollen da auch sparen.
Ja. Alle wollen sparen.
Naja, okay. Verstehe ich auch nicht, aber ja.
Letzter Politikhinweis. Am Mittwoch ist anscheinend die Verhandlung der Chatkontrolle im EU-Rat.
Es bleibt spannend, sag ich mal. Wenn das Paket, so wie es geplant ist oder vorverhandelt ist, durchgeht, sollte der Vorschlag der Variante von Ungarn durch den Rat gehen, droht die Chatkontrolle in ihren schlimmsten Formen, sagt die Sprecherin Elina Eckstedt vom CCC.
Ja. Ja, stimmt, das ist so ein.
Es gab eine gute Parlamentsposition aus dem Trilog. Und ich glaube, ich verlinke das einfach auf Netzpolitik, weil eine bessere Zusammenfassung kenne ich nicht. Und dann hoffen wir auf Mittwoch. Und leider gibt es keinen Call to Action, weil ich habe nicht mitbekommen, dass es noch was gibt, was man tun kann.
Ja. Na, außer man kennt Leute, die da im EU-Rat sind. Und kann die persönlich anrufen, aber ich kenne leider den Herrn Scholz und wer auch immer da dann zusammensitzt.
Du bist doch in der Politik.
Ja.
Du kennst doch alle Politiker.
Nee, alle kenne ich nicht. Ich kenne ein paar, aber nicht auch nicht so viele auf Bundesebene, tatsächlich Landebene, ja, einige mittlerweile. Aber
vielleicht sagst du denen mal Bescheid, dass sie dem Scholz Bescheid sagen sollen.
Ja, okay. Gut, mache ich so. Aber ob ich die Mittwoch noch sehe, weiß ich nicht.
Das ist okay. Ruf sie einfach an. Okay. Die Leute lieber angerufen werden.
Ja, genau. Genau. Der Querulant aus ruft wieder an und will.
Aus dem Osten. der Ossi.
Ja, genau.
Zugezogener Ossi.
Gut. So, dann kommen wir mal zum Linux.
Haben wir da was mit Linux oder was?
Ja, der Linux-Kernel. Bald soll ja, 6.12, glaube ich, rauskommen, ne? Und zwei Sachen dazu. Das eine fand ich ein bisschen strange, dass Linux jetzt Bluescreens mit QR-Codes bekommen soll. Habt ihr das gesehen?
Bestes.
Was?
Bestes.
Bestes.
Bluescreens. Du wolltest doch schon immer einen Bluescreen haben auf deinem Linux.
Okay, also wenn euer Linux abstürzt mit Kernel Panic, kriegt ihr jetzt den QR-Code dann bald angezeigt und dann
könnt ihr... Ist das ein Stacktrace dann komplett oder was?
Ich hab keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall.
Oh Gott, sehr schön. Du musst so weit weggehen, bis man den QR-Code liest. Okay. Panic Report. Das ist KDJ0C GitHub.io Panic Report. Ich weiß nicht, wie das funktioniert.
Das ist bestimmt Systemd.
Keine Ahnung.
Ja.
Aber ja, Panic Report halt.
Ja, Blue Screen of Death. So wie bei Windows auch. Wir nähern uns immer an. Ja, also soll nächstes Jahr dann in die Distros einziehen, weil wie gesagt, ich glaube Linux 6.12 kommt in ein paar Monaten oder nee, ein paar Wochen raus. Ich glaube irgendwann im November, ne? Und da soll das dann einziehen.
Okay, also es sind irgendwie nur die letzten Lines von deinem Kernel-Log, wo dann der Trace mit drin ist und so.
Was mache ich mit dem QR-Code dann?
Ja, das ist dieser QR-Code ist quasi encoded deine letzten Log-Nachrichten.
Okay. Gut. Und dann kann ich es abfotografieren und.
Dann kannst du das direkt zu Linux sowas schicken. Auf die Linux-Mailing-Liste sagst du, ja, ich habe diesen QR-Code. Bitte, hilf mir.
Ich könnte den abzeichnen.
Kommt wieder abgestürzt, bitte reparieren.
Bitte reparieren.
Der ist wichtig.
Der eine ist wichtig. Da laufen
die ganzen Linux-Distributionen drauf.
Ja, also das ist die eine Sache, die mit Linux 6.12 kommen wird. Ob wir das jetzt gut finden oder nicht, weiß ich noch nicht.
Doch.
Okay. Ich glaube, wir finden
es gut. Du kannst dich auch dagegen entscheiden, wenn du es nicht haben willst.
Okay, gut. Dann entscheide ich mich dagegen, dass ich Bluescreen sehen will.
Du kannst ja rot machen. Welche Farbe wäre für dich okay? Greenscreen?
Ja. Gar keine.
Kannst dich noch davor stellen und so posen. Hey.
Yay. Okay. Green Screens of Death. Ja, find ich besser. Death, ja.
Okay, tatsächlich. Machen wir das so.
Gut. Und was noch tatsächlich auch passieren soll, ist, dass Linux jetzt endlich echtzeittauglich wird.
Also mit passieren soll, meinst du, es ist passiert?
Ja, es ist schon passiert, ja.
Ja, das kommt jetzt auch mit dem 6.12er.
Ja, genau.
Genau. Also gibt's eine Option, der ist ja noch nicht da. Also von dem her wird es, also zumindest ist, bei meinem Linux-Desktop ist es noch nicht angekommen, wird es also passieren. Und es ist ja auch noch nicht 100%, ne? Aber alles oder der größte Teil, der früher in diesem eigenen Realtime-Tree gepflegt wurde und du konntest ja tatsächlich auch immer schon oder bei vielen Linux-Distributionen halt einen Linux-Realtime-Kernel nachinstallieren und diese meisten Sachen aus diesem Zweig sind dann in Linux 6.12 mittlerweile drin. Und für also die so.
Ich glaube, es sind jetzt halt alle Sachen drin. Also es ist wirklich alles, was du brauchst. Also es gibt jetzt eine Kernel-Config-Option, die du einfach anmachst und dann bekommst du halt in Realtime.
Genau, du kannst dieses Config, Preempt, RT anmachen. Zumindest wenn du auf ARM64, RISC-V oder x86-64 Systemen bist, kannst du das anmachen und dann hast du ein Realtime-Kernel. Ja. Genau. Hat irgendwie 20 Jahre gedauert. Und jetzt kommt es endlich. Jetzt ist es sozusagen endlich da. Ja. Das finden wir doch gut.
Mhm. Das ist sehr gut, ja.
Wird auch wahrscheinlich den Aufwand eben für ein paar Linux-Distributionen geringer halten, wenn sie dann sozusagen noch den Kernel einmal vielleicht mit dieser Option anbieten und einmal ohne.
Genau, also es macht das sehr viel einfacher, das zu bauen. Bevor musstest du halt immer das Patchset dann noch auf dem Tree oben drauf packen und dann, wenn das halt auseinander gegangen ist, war das halt schwierig und jetzt ist einfach eine normale Kernel-Option.
Genau. Und dann wird das wahrscheinlich in mehreren Distributionen einfach auswählbar sein, will ich den Realtime-Kernel oder nicht. Und dann kann man sich den einfach dazu installieren. Also ich meine gerade so, jetzt im Audiobereich oder im Videobereich macht es durchaus Sinn, so einen Realtime-Kernel zu verwenden und ansonsten ja bei Robotern und hast du nicht gesehen. Ja,
für Embedded und so.
Ja, also Embedded, genau sowas.
Für den normalen User ist das vermutlich eher so ein bisschen uninteressant, aber
ja,
für Enterprise.
Genau, Firmen, die jetzt sich da nicht einen abbrechen müssen und ihren ewig alten 2632er Kernel mit Realtime-Patches weiter benutzen müssen.
Genau, also das erwartet uns alles mit Linux 6.12, was irgendwann dann im November kommt. Da freuen wir uns doch schon drauf. So viele tolle Neuigkeiten.
Genau, also RC1 ist, glaube ich, draußen, kann man benutzen. Kann man probieren.
Wir müssen aber ein bisschen schneller machen. Wir sind fast, kommen nicht so richtig voran, habe ich das Gefühl.
Ja, dann mach mal. Was ist denn, da hat noch jemand noch ein SystemD?
Blue Screens. Ah ja, hier genau. Es gibt noch eine wichtige Nachricht. Es gibt Leute, die hoffen, für den Linux 7.0, wann auch immer das kommt, dass da nicht mehr Daemon erlaubt wird, weil Gott hat gesagt, es ist nicht okay.
Was?
Oh Gott. Seriously?
Ja. Es kam auf der System die Mailingliste aus irgendeinem Grund. Ich glaube, da ist auch der Bild drin.
Du meine Leute.
Ah ja.
Okay, sehr schön. Finde ich gut. Ja.
Ich frage mich, wer denkt so, ich schicke jetzt diese E-Mail. Das überzeugt die Leute.
Ja.
Ja, ist ein Troll, 100%.
Ja, aber ist doch schön.
Aber auch witzig.
Ja, auch witzig, aber also kannst du mir nicht erzählen, dass du das nicht, also das schon ein bisschen mit Anlauf.
Ja, aber ist doch lustig. Vielleicht hatten alle was zu lachen. Ich habe auf jeden Fall gerade schön gelacht. Das war gut.
Genau.
Ah, doch.
Der Pöttering hat es
geliked.
Genau, er hat es geliked. Er hat es mastodiert über seinen Mastodon-Account.
Verrückt.
Ja, es gibt Leute, die benutzen es.
Dann Passwörter.
Ja, endlich nicht mehr
wenn
wechseln.
Ihr in der, nie wieder wechseln. Wenn ihr in der Company arbeitet, wo die immer noch so Passwörter rotieren, dann könnt ihr jetzt die neueste Version des NIST-Standard den Leuten ausdrucken oder so. Ja. Mit eurem
einfach
lustigen
mal
Drucker.
Auf irgendwelchen Druckern.
Auf irgendwelchen Druckern. Egal wo, dann könnt ihr das ausdrucken.
Ich druck das aus und leg das jedem von meinen Kollegen einfach mal in den Briefkasten. Ja. Sag hier,
genau. Da steht für euch. Shall not. Und wenn ihr irgendwas irgendwie in den USA oder so zu tun habt, dann sagt ihr, ja, wir machen irgendwas in den USA. Und die sagen, dürfen wir gar nicht mehr.
Genau. Ja. Ihr müsst jetzt nicht mehr Passwörter rotieren, alle 60, 90 Bullshit-Tage.
10 Tage.
Ihr dürft das nicht mal mehr.
Ich muss heute Morgen rotieren. So ein Scheiß. Ja.
Hast du ihm das mal ausgedruckt?
Ja. Ich habe, wir hatten das schon erwähnt in unserem Chat, in unserem internen Chat. Ich glaube, ich muss es wirklich ausdrucken und den Leuten per Post schicken, die dafür zuständig sind. Per Fax, ja. Genau. Mache ich.
Davor war es should not und jetzt sagt es shall not und das ist quasi das größte, schlimmste, was du sagen kannst.
Ja.
Das finden wir sehr gut.
Ja, das finden wir wirklich gut. Also mich nervt das auf Arbeit tatsächlich tierisch.
So nervig.
Und ich habe da schon mit mehreren Leuten drüber diskutiert und es ist immer noch nichts passiert. Ich verstehe das nicht. Und es ist jetzt auch überall
MFA schon immer so an gemacht.
Und ich meine, macht's aus, ganz ehrlich.
Aber warum müsst ihr noch Passwörter eingeben?
Ja, das ist noch eine gute Frage. Tolle Frage. Aber selbst wenn ich sie noch eingeben müsste, dann brauche ich sie doch nicht mehr alle 60 Tage irgendwie neu zu erfinden. Was soll denn das? Das ist doch Quatsch. Ja.
Mhm.
Ja. Wie viele Passwörter gibst du so ein?
Passkey for the rescue.
Ja. Ich meine jetzt so in der Firma. Alle.
Zu viel.
Ihr drei.
Viele aber unterstützt durch moderne Technologien.
Ja, okay, schon, aber ich meine jetzt quasi, wie viele Optionen hast du es, wo du es nicht mehr kannst oder darfst oder sollst? Also wo du Passkey benutzt. Wie viel Passkeys?
Ach so, richtig. Ich habe noch nicht mal richtig Passkey gemeint, sondern auch den Passwortmanager. Also
ach
dann,
so, okay.
Und weil dann ist ja meist, das allermeiste Zeug ist ja auch 2FA abgesichert. Und wenn man das alles von Hand machen will, artet ja völlig eine Authentifizierungsorgie aus. Das,
aber keine tolle Orgie.
Nee, echt nicht. Nicht dich von Genuss geleitet.
Eine sehr unglückliche Orgie.
Ja. Die eine lebhafte Diskussion ist ja auch, ob durch den Einsatz von Passkey die Notwendigkeit für 2FA wegfällt. Und das tut's dann meinem Verständnis nach, wenn du in dem Passkey, du kannst in dem Passkey anfordern, glaube ich, kannst du festlegen, dass der Passkey aus einer gesicherten Quelle kommen muss. Das bedeutet, dass der Passkey in einem Vault gespeichert sein muss, der zum Beispiel nur mit Biometrie oder mit Passwort unlocked werden kann.
Aber das
und dann hättest du den zweiten A-Faktor.
Aber,
hä? Ja, macht Sinn.
Ja, warum macht das genau Sinn? Ja, dann, weil dann hast du den zweiten Faktor auf jeden Fall.
Dann hast du ja trotzdem den zweiten Faktor.
Ja, genau.
Ja, dann hast Faktor du den, genau. Finger. Aber dann brauchst du kein zusätzliches, dann brauchst du nicht zusätzlichen OTP-Token. Genau.
Ja, aber dann garantiert dein Passwortmanager einfach, dass du den zweiten Faktor hast.
Ja, ist ja okay.
Genau.
Je nachdem, wie das implementiert ist, ja. Also und wenn dann, das wirklich genau, dann halt garantiert ist und nicht umgangen werden kann, also dann muss ja einfach wirklich sichergestellt.
Das ist das Problem.
Genau.
Ja. Also, ja.
Das kann oder kann nicht funktionieren, I guess. Also weil wenn ich dann dieses Passwort auch einfach irgendwie sonst copy-pasten kann und dann das irgendwo verlieren kann, dann ist es ja ein Problem, weil dann hast du ja einen Faktor weniger. Oder? Ja, nein, vielleicht.
Vielleicht.
Naja, also, I guess, wenn es richtig implementiert ist und, aber du hast ja gesagt, der zweite Faktor fällt weg, aber fällt ja nicht weg, er ist einfach verschoben. Also das Checken vom zweiten Faktor ist einfach irgendwo, okay, ich glaube, das ist das, was, wo ich drüber stolper.
Man braucht nicht mehr das, was man heutzutage als zweiten Faktor kennt. Man braucht keine SMS mehr, man braucht keine OTP mehr.
Ja.
Ja.
Ja, okay.
Aber ja, an vielen Stellen wird es daran scheitern, dass der Trust verschoben wird. Und dann wollen sich manche Parteien darauf sicherlich nicht einlassen.
Ja, das könnte problematisch sein, ja. Aus verschiedensten Gründen. Unter anderem, dass Leute einfach dann nicht mitmachen möchten. Aber ja, also wenn eure Organisation Passwörter immer noch rotiert, druckt das aus, legt es den Leuten hin.
Ja.
Und dann wäre es hoffentlich besser. Oder wenn ihr selber verantwortlich seid und dann irgendwann in den 90ern mal gehört habt, ah, oh, Passwörter müssen immer rotiert werden, dann hört doch einfach mal damit auf.
Ja,
das ist
ja.
durch.
Ich bin gespannt. Nein,
stimmt gar nicht. Du bist alt.
Du bist alt, hör auf. Ja, gut.
Er kann sonst ja seine Passwörter immer noch weiter rotieren, das ist ja kein Problem. Macht er ja, sich so, genau. so ein Reminder in seinen Kalender und dann rotiert er sein Passwort. So wie damals.
So. Gut, dann kommen wir Under the Sea.
Ja, ich weiß nicht genau warum, ich fand die News einfach so nice.
Okay.
Science, würde ich sagen.
Okay. Mhm. Ja. Von Passwörtern zu Oktopus.
Amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Oktopusse zusammen oder Oktopoden zusammen mit Fischen auf die Jagd gehen und wenn die Fische nicht mitmachen wollen, dann werden die aber gepatscht.
Ja, ich weiß, warum du diese News genommen hast. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Punching that fish.
Und das Beste ist, das ist nicht nur, dass sie sagen, sondern haben dann Videos und GIFs, wo sie wo dieser Oktopus einfach diesen Fisch puncht.
Sehr schön.
Ja, okay. Ich meine, das ist schon
Premium. Absolut Premium.
Das ist der Premium-Content, für den ihr hier bezahlt. Sehr, ja, sehr schön.
Super nice einfach.
Gut. Dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Ich weiß, da gibt's einfach nichts mehr zu sagen. Guckt euch das Video an.
Vielleicht ist es aber auch was, quasi so ein Live-Ding, ja? Also wenn quasi jemand nicht richtig spurt, bäm! Was, du willst nicht mitmachen? Weißt du, was Oktopusse machen mit den Fischen, die nicht mitmachen wollen?
Ja. Soll ich sie mal zeigen?
Na, patsch, bäm. Oh, bäm!
Kommen wir zu den Themen. Wer hat Themen? Themen?
Themen?
Mehr ja. Themen.
Wir haben hier so halt Themen.
Ja, so ein halbes Thema. Ich weiß nicht. Gut. Markus, hast du es reingetan?
Du hast es reingetan. Ja, oder? Ich habe es reingetan, weil ich finde das eine super Neuigkeit. Das passt auch wiederum, jetzt schließt sich diese Spannungskurve. Das passt wiederum zu diesem Microsoft in München Teaser, weil das hier ist die Antwort darauf. Und zwar hat man mit Steuergeldern eine alte Steuergeldern, es ist schon spät, deswegen ist das mit Aussprache nicht mehr so drin hier, hat man mit Steuergeldern die Entwicklung einer Alternative zu Office 365 finanziert und das Ganze hat den schönen Namen Bundesoffice.
Naja.
Es ist Open Desk Version 1.0.
Genau. Und zwar von Zentrum für digitale Souveränität der öffentlichen Verwaltung. Das finde ich am besten.
Ja. CenDes. Ja, das ist, dieses CenDes ist eine echt coole Initiative. Da bin ich schon begeistert von. Die haben diese Initiative gegründet und es dann geschafft, dass die unterstützt wird von der öffentlichen Verwaltung, damit sie außerhalb der Verwaltung dieses Thema vorantreiben können und dann über das CenDes kanalisieren, dass sie Dienstleister heranziehen, um die sich dann um das Hosting und um den Support für diese Plattform kümmern sollen.
Ja.
Das sind dann hier in dem Fall gibt es für die Self-Hosting-Variante gibt es einen IT-Dienstleister B1 Systems. Wer schon mal auf so Konferenzen wie der Frostcon oder den Linux-Tagen war, der kennt die. Die sind da eigentlich immer unterwegs mit einem Stand und coolen Aktionen. Und die SaaS-Version kommt vom deutschen Cloud-Provider Stack IT. Und die Alternative, es geht darum, einen souveränen Arbeitsplatz zu haben, wo man mit zentralen Vorgängen in der Verwaltung nicht mehr abhängig von einem amerikanischen Konzern ist. Und dem will man eigentlich nur viel Erfolg wünschen. Das Schöne ist auch, dass sie das halt untermauern können mit den Erfahrungen aus Frankreich, wo gezeigt hat, dass so eine Initiative, die eben auch wieder in diese Stimmung einzahlt, Public Money, Public Code. In Frankreich kann man an den Zahlen sehen, dass das den Mittelstand massiv fördert, wenn sowas vorangetrieben wird. Und deswegen ist das auch eine super Wirtschaftsförderung, die hier betrieben wird.
Und ich meine, bei diesem Open Desk sind auch lauter Firmen dabei, die man kennt, teilweise auch aus Deutschland. Und von dem her, ja, ich habe bin ich schon weitergeklickt hier. Also Nextcloud ist dabei, habe ich gesehen. XWiki kommt, glaube ich, auch aus Deutschland, ne?
Ja, XWiki. Ja.
Genau, was ist noch dabei? Element habe ich gesehen, aber die kommen, glaube ich, nicht aus Deutschland, aber da waren trotzdem einige dabei, die man so kennt. Collabora.
Ja, Univention und Collabora.
Genau. Collabora ist UK, aber war natürlich auch, also ist die Firma, die die LibreOffice-Entwicklung sehr weit vorantreibt. Weiß nicht, was ist noch dabei?
Open Project, also
ich Open Project bin, wo ist auch, glaube ich, ein deutsches Projekt tatsächlich. Open Project ist, glaube ich, auch Berlin, ne? Wenn ich mich nicht recht erinnere, ich glaube, ich hatte bei denen auch schon mal geguckt. Open Exchange ist auch ein deutsches Projekt, genau. Also von dem her ist das auch total sinnvoll. Also das, was du gerade gesagt hast, dass es die lokale Wirtschaft stärkt, den lokalen Mittelstand. Also es sind halt lauter Firmen, die dann, wenn du die halt gut integrierst, hier Arbeitsplätze schaffen und demzufolge eigentlich eine super Sache, dass wir da dieses Open Desk demnächst bekommen. Und die Hoffnung, dass sich das in ein paar Behörden dann auch durchsetzen wird. Und man eben nicht Office 365 einfach kauft.
Geld hinterher und alles dann in die Cloud geht.
Ja, vor allem nachdem wir jetzt gelernt haben, mit Linux hast du auch offensichtlich, kannst du ja auch dieses Drucker suchen.
Ja.
Da brauchst du gar kein Windows dafür.
Du hast alles. Außerdem, wenn man Microsoft kauft, unterstützt man nur Atomkraftwerke in den USA. Also
das wollen wir nicht.
Das ist die wichtige Message von heute. Genau, das müssen wir, dass sich das ganz tiefe Gedächtnis einbricht. Ja, genau. Einbrennt.
Einbrennt. So wie Brennstäbe. Zu einem Ende kommen hier. Das ist
gut, also wenn es das mal gibt, wirklich zum Anschauen, ich werde mir das auch mal angucken, das Open Desk, und ja, mal gucken, wie sich das dann so macht. Okay, 3D-Druck der Woche, noch schnell. Wer hat noch was?
Ja, ich habe TPU ausprobiert als neues Druckmaterial anstatt von und? Zu dem Standard PLA. Testdruck ist sehr cool. Ich habe einen Würfel gedruckt, also wenig spektakulär, aber es fühlt sich sehr cool an und es ist unglaublich fest. Ich habe versucht, es also durch so draufstellen. Stabil, oder? Ja, ich habe durch draufstellen und so ausprobiert. Es geht nicht kaputt. Ich habe es über Dinge gerieben, um zu gucken, wie abriebfest das ist. Es bleibt zusammen, es macht keine Streifen irgendwo drauf, weil im Hintergrund ist, ich hatte gesehen, dass man damit so Alternativen zu Filzleitern drucken kann. Weil diese Filzleiter gehen mir auf den Keks, weil die muss man alle 4 Wochen neu machen. Gerade wenn man mit Kindern im Haushalt wohnt, dann sind so Filzleiter nicht unbedingt ein langlebiges Produkt. Und ich habe die Hoffnung, dass wenn man jetzt so weiches Kunststoff unter die Stühle macht, dass das besser geht.
Probier's mal aus auf jeden Fall.
Ich werde berichten.
Genau. Ja, aber TPU ist geiles Zeug einfach. Das ist auch das eines der ersten Sachen, die ich mit einem 3D-Drucker dann gedruckt habe, weil es einfach so cool ist. Es ist so ein komplett was anderes als dieser brittle PLA, was halt irgendwie zerbricht, wenn du es nur schief anguckst. Ja.
Einfach. Vielleicht, wir sind ja ein Audio-Podcast, vielleicht nochmal so als Beschreibung. PLA ist festes Plastik und TPU ist weich. Das ist so. Es ist so ein gummiartig und man kann dann wirklich, man kann auch Reifen für Modellbauautos damit drucken oder so Deckel, die man auf Gläser drauf macht oder auf angefangene Joghurtbecher wieder drauf machen kann. So weich ist das und wie gerade beschrieben eben trotzdem fest. Und es gibt das dann auch als Filament in unterschiedlichen Festigkeitsgraden. Das hat so ein bisschen Einfluss darauf, wie gut das druckbar ist und was der Drucker auch können muss. Aber dieses Durchschnitts, ich habe das Standard-TPU mir jetzt besorgt gehabt. Ja. Und das geht mit meinem Standard-Drucker, der jetzt nicht besonders teuer war. Aber es muss ein Direct Extruder sein. Das ist, wenn das ein Bowden-Extruder ist, hat man ein Problem mit TPU.
Ja, genau. Also du musst es quasi von hinten schieben und dadurch, dass es halt so gummiartig ist, drückst du es eher zusammen, anstatt dass es unten aus der Nase rauskommt.
Genau, ich wollte auch gerade sagen, ich hatte vorher einen Blogartikel gelesen, der irgendwie zur Überschrift hatte, man schiebt kein Seil oder man kann kein Seil schieben. Und genau das ist das Problem, was entsteht bei den Bowden-Extrudern. Das
ja, aber das gibt's auch nicht mehr so viele, oder? Ich weiß nicht genau, das ist jetzt schon eher was man seltener sieht. Und ja, also TPU ist richtig, richtig cool. Man muss es ein Stück langsamer drucken als anderes Filament. Also du kannst es nicht auf Vollgas drucken, weil es halt so, ja, so gummimäßig ist, ja. Und es ab und zu hast du auch so ein bisschen Stringing, also dass du so Fäden, dass es so Fäden zieht, musst halt einfach noch langsamer drucken, wenn das ein Problem ist. Da. Aber es ist richtig, richtig cool. Und es ermöglicht dann halt komplett andere Drucke oder andere Use Cases von und auch andere Reparaturen, was ich zum Beispiel damit gedruckt habe, waren so Gummifüße für so ein Dreibein, ja, für, ja. So ein, für so ein Kamera-Dings, wo die waren halt ab oder weg oder was auch immer. Und dann geht es da relativ leicht, da solche Ersatzfüße zu drucken. Und es hält halt einfach richtig, richtig cool.
Ja. Okay.
TPU, sehr cool.
Sehr coole Geschichte.
So, was ich noch habe hier, shameless self-plug. Ich habe was 3D modelliert und diesmal, was ich halt immer cool finde mit 3D-Drucken, sind so Ersatzteile drucken. Und jedes Mal, wenn ich ein Ersatzteil direkt finde, ist halt Gewinn, ja. Und jedes Mal, wenn man dann was selber macht, ist dann auch cool, weil es halt nicht so mega kompliziert ist. Hier jetzt sind es Ersatzteile für ein Spiel, für ein Boardgame, für ein Brettspiel. Das besteht auf so einen relativ großen Satz von kleinen Kristallen, würde ich sagen. Und man muss dann quasi die Farben sammeln. Das ist so die Idee von dem Spiel. Und das Problem ist halt, dass wenn man so viele kleine Einzelteile hat, dann und dann noch das ein Kinderspiel ist, dann gehen diese kleinen Einzelteile öfter mal verloren. Und mit einem 3D-Drucker hat man halt die Chance, diese Ersatzteile relativ einfach nachzudrucken oder zu reparieren oder irgendwas, das halt wieder benutzbar zu machen. Und das, was ich hier gemacht habe, das Spiel selber war jetzt aus einer Bibliothek ausgeliehen und da haben halt diese Teile gefehlt und die haben dann halt, keine Ahnung, so Holzwürfe oder sowas dazu gemacht, die halt überhaupt gar nicht gepasst haben. Und da habe ich mich dann quasi entschlossen, einen 3D-Druck oder ein 3D-Modell zu machen von diesen Kristallen, die so ähnlich sind wie das, was da halt normalerweise mit drin ist. Und es kommt ganz cool raus. Also es sieht relativ gut aus. Der Druck ist halt ziemlich sauber. Sie sind jetzt mit 0,8 gedruckt, glaube ich, 0,08 Millimeter Layerhöhe. Und das heißt, sie sind halt auch sehr, sehr genau geworden. Und ja, dadurch, dass man halt Filament in verschiedenen Farben hat, kann man dann halt auch diese Dinger in verschiedenen Farben drucken. Und ja, ich bin ganz happy mit dem, was da rausgekommen ist. Das war auch modelliert in Blender. Das war so mein erstes Blender-Projekt. Und ja. Das hat relativ gut funktioniert. Ich habe hier drunter noch ein Video für Modeling in Blender for Complete Beginners, so wie ich mich gefühlt habe. Und ja, da habe ich die ersten 15 Minuten, glaube ich, genommen. Davor hatte ich schon ein anderes Video geguckt. Aber das beschreibt eigentlich ganz gut, wie man so tatsächlich Modelle baut oder wie man quasi so ein Modell erzeugt wird und was man dann auch tatsächlich verwenden kann, um das 3D zu drucken. Ja, das waren die zwei Sachen, die ich hier hatte.
Okay, dann darf ich rumheulen. Mimimi der Woche.
Klar.
Genau, ich habe einen MD-Raid aufgesetzt und ist kaputt gegangen. Also MD-Raid seit Jahrzehnten treue Dienste, ne, man irgendwie setzt man drauf und sagt, das funktioniert einfach. In dem Fall habe ich einen RAID 1 gebaut und habe das RAID 1 aber so konfiguriert, dass erstmal nur das eine Beinchen da ist. So nach dem Motto, irgendwann, wenn ich das Geld habe, kaufe ich mir die zweite Festplatte und baue das dann als richtiges RAID 1 zusammen. Ist aber auch eigentlich kein Problem. Aber in dem Fall war es ein Problem. Ich habe den Server dann nach vielen, vielen Tagen, Wochen, Monaten, wenn man halt so einen Server mal startet, nämlich fast nie, mal neu gestartet und das Raid war kaputt. Und er hat es auch nicht wieder gefunden. Also ich habe nicht sagen können, hier, scan mal nach dem Ding, bau mal wieder zusammen. Keine Ahnung, es ging nichts. Es war einfach kaputt, tot, weg. Und dann hatte ich so ein bisschen Panik. Also erstmal hat man natürlich, also doch, ich hatte Backups, so ist nicht. Aber bis man die Backups dann wieder herstellt, dauert so seine Zeit. Und dann wusste ich auch nicht, sind die Backups hundertprozentig oder wie auch immer. Und es war tatsächlich so, dass ein Teil, also dann zwei Virtual-Maschinen auch nicht hochkamen, weil eben die Daten auf diesem RAID lagen. Das war schon alles doof. Ich war völlig verzweifelt und es war ätzend. Ich habe dann erstmal mit DD mir die ganze Festplatte einmal woanders hinweggeschrieben, was natürlich eine Weile gedauert hat. Und dann, ja, tatsächlich, ich habe dir dann einen Artikel oder einen Forenbeitrag gefunden, wo dann jemand gesagt hat, ja, also wenn es gar nicht geht, dann bau halt das RAID einfach nochmal genau so, wie du es hat es nochmal neu zusammen, wobei man ja da eigentlich seine Metadaten überschreibt. Das wollte ich natürlich auch nur als allerletztes tun, weil normalerweise sollte man ja auch so ein von einem RAID 1 den einen Teil so mounten können, aber das ging alles nicht. Jedenfalls war das das allerletzte, was ich dann machen konnte, also einfach dieses MD-RAID nochmal neu erstellen, quasi alle Daten löschen und neu zusammenbauen und turns out, das hat tatsächlich funktioniert. Aber ja, nice. Das habe ich mich nicht getraut, ohne da vorher nochmal von der ganzen Festplatte ein Backup zu machen. Ja, also falls ihr mal so ein komisches Problem habt, ich weiß nicht, ob das jetzt nur daran lag, dass ich eben so ein RAID 1 mit Missing aufgebaut habe, also wirklich, dass nur eine Hälfte dieses RAIDs steht. Ob das jetzt das Problem war, wobei ich das öfter schon gemacht habe und das noch nie ein Problem gab. Also es ist seltsam. Oder ob es an dieser NVMe lag oder an der Kombination aus beidem. Also es war eine NVMe, die eben als RAID 1 konfiguriert werden sollte und eben, wie gesagt, nur ein Teil da war. Jedenfalls blöd gelaufen, hat viele Stunden Arbeit gekostet und Nerven und das ist mein Mimimi. Aber falls euch mal sowas passiert, vielleicht ja, also erstens immer Backup haben und zweitens manchmal trotzdem, indem man einfach denkt, man macht es ja eigentlich kaputt damit, aber es hat funktioniert, es lief danach wieder. Ich konnte auch meine Daten drauf, ich bin immer noch begeistert, dass das tatsächlich funktioniert hat. Ja, trotzdem ärgerlich, sehr ärgerlich. Also so enttäuscht war ich von MD-RAID schon lange nicht mehr.
Jo. Aber jetzt funktioniert es
wieder. Jetzt funktioniert es wieder, ja.
Jetzt bist du wieder nicht enttäuscht.
Zurück enttäuscht.
Enttäuscht. Unenttäuscht.
Unenttäuscht. Mhm. Naja, das hat mich schon Nerven gekostet. Das war nicht lustig.
Das ist das Gegenteil von enttäuscht.
Begeistert.
Begeistert, ja. Oder?
Weiß ich nicht.
Ja.
Gut, wer hat noch was zu heulen?
Was ich nicht weiß, ist Signal.
Ja.
Wir benutzen ja Signal.
Ja.
Weil anscheinend ist das ja die coole Option.
Ja, ja.
Ich kann da diesen Filepicker, der Filepicker funktioniert bei mir nicht und dieses Download. Und ich dachte immer, das ist ein Wayland-Problem oder so. Ist es wohl nicht, weil Gnome Wayland habe ich jetzt letztens probiert auf meinem Laptop und da funktioniert es.
Also ich habe damit auch
und ich habe jetzt
Filepicker. Sich da den KDE-Dialog für
genau.
Einen
und dann habe ich mal so rumgefragt, also dann habe ich das auf Twitter, auf Mastodon irgendwie mal geschrieben und dann ist auch jemand um die Ecke gekommen und gesagt, interessant, keine Ahnung, bei mir geht das, auch mit Sway, dem
naja, also bei mir geht das auch mit Hyperland. Ja?
Und das heißt, ich habe wohl irgendwo in meiner Config, weil ich habe dann auch ein bisschen gegoogelt und irgendwie nicht gefunden, dass andere Leute dieses Problem haben. Und dann habe ich also das Problem wird irgendwo in meiner scheiß Config sein.
Hast du einen Filepicker?
I guess. Keine
das
Ahnung.
Das sagst du jetzt so, aber wenn du quasi gar keinen diesen File-Manager-Kram hast, dann geht natürlich auch nichts.
Also ich sag mal so, irgendwas muss ja installiert sein, weil wenn ich auf dem gleichen Laptop einfach auf das GNOME mit Wayland umstelle, dann geht's ja. Also das heißt, irgendein Filepicker ist installiert. Es kann sein, dass er in Sway nicht richtig konfiguriert ist oder so.
Ja,
das wird dann. Dass Sway sagt, oder dass ich irgendwo in der Config gesagt habe, Filepicker, was das? Also wenn das jemand gerade zufällig weiß, schreibt doch das mal in die Kommentare oder ich bin auf Mastodon und Twitter und Threads und keine Ahnung was.
Hilft dem Lead nehmen mit seinem Signal-Problem.
Ja, wenn ihr das gerade wisst und sonst muss ich dann wohl oder übel mal meine Sway-Config mal so lange abspecken, bis ich herausfinde, was denn die Option, weil das halt, meine Sway-Config ist halt fairerweise auch so eine alte i3-Config, die ich einfach immer mal erweitert habe und Dinge rübergenommen habe.
Ja, wie
und
man
so.
Das halt so macht.
Genau, die ist wohl schon ein bisschen älter und da müsste man vielleicht mal, ja. Also vielleicht habe ich mir, also offensichtlich habe ich mir da wohl mal was verkonfiguriert, weil bei allen anderen Leuten scheint das einfach zu funktionieren.
Ja, geht. Works for me. Mit Nixos wäre das nicht passiert.
Da bin ich mir nicht so sicher.
Weil dann hättest du davor schon das Problem gehabt und das hättest dann immer wieder mit umgezogen.
Ja, vielleicht, ja. Ja, also wenn ihr das zufällig gerade wisst oder auch gehabt habt und gelöst habt schon, dann let me know und sonst muss ich das, werde ich dann vielleicht irgendwann berichten, wenn ich das gefixt habe.
Oder einfach weinen.
Oder ich werde es einfach weiter, weil ich dachte, sehr lange dachte ich einfach so, ja, das geht einfach nicht.
Das auch, und ich nein, brauch ist das, nur bei dir so.
Und ich brauche das ehrlich gesagt halt auch nicht super oft, aber manchmal gibt's halt so den Fall, wo man halt irgendwie so ein PDF jemandem schicken möchte oder so ein PDF runterladen möchte.
Aber das geht ja, das ist ja, das geht ja über X-Wayland, oder? Das ist ja quasi nicht nativ. Und das kann ja schon ein Problem machen. Vielleicht hast du keinen, das, vielleicht, weiß nicht genau. Vielleicht hängt es da irgendwo.
Das sind alles so Fragen, das kann ich dir alles auch nicht so genau. Was ich kurz geschaut habe, ist, wenn ich das, also ich habe das ist halt auch, ist halt alles so ein bisschen, genau. Vielleicht läuft es in diesem X-Wayland. Vielleicht, also ich habe es als Flatpak installiert. Vielleicht ist das nee, Problem, dass das es halt als Flatpak ist.
Nee, bei mir auch Flatpak.
Ja eben, wie gesagt, auf dem gleichen Laptop, wenn ich hier statt Sway einfach GNOME mit Wayland starte, funktioniert es auch. Also es ist schon nur in Sway. Also es ist schon irgend so ein Sway-Config.
Gut, also ja, vielleicht finden die da irgendwelche Parameter, irgendwelche Environment-Variablen oder so.
Ja. Genau. Also irgend so ein Scheiß wird sein. Ich habe kurz ins Log geschaut, weil wenn du das in der Kommandozeile startest, bekommst du ja den Log-Output und das Problem ist, wenn du da draufklickst, da passiert nichts im Log. Darum, ich hätte so gehofft, dass es halt so sagt, so, ja, irgendwie sendet Message an Filepicker, findet Filepicker nicht oder so. Und dann wäre so, ja, das wäre was du googeln kannst und dann kannst du da einfach einen Filepicker installieren oder konfigurieren. Aber passiert leider gar nichts. Ja, ist mein Mimimi.
Tja, traurige Geschichte, Mann.
Tja, schon ein bisschen traurig.
Sad.
Gut, kommen wir zur letzten Kategorie dieser kleinen, feinen Sendung und das sind die Picks. Picks. Ich habe heute festgestellt, dass man im Firefox auf den Tab rechts klicken kann und sagen, schließe doppelte Tabs.
Das ist geil.
Ja. Fand ich gut. Habe ich vorher, weiß ich nicht, seit wann es das gibt, habe ich gleich ein paar Mal ausprobiert. Ich habe gleich mindestens so 22 Tabs geschlossen. Finde ich sehr schön.
Wie viele tausend Tabs hast du denn offen?
Zu viele. Eindeutig zu viele. Schade ist, dass er das
22.
Schade finde ich, er macht das aber scheinbar nur in dem ein Firefox-Fenster. Also er macht das nicht über die 7 Firefox-Instanzen, die ich aufhab. Das wäre noch besser.
Ja, Ingo, du hast einfach ein Problem.
Ja, Ingo, sag, wir müssen reden.
Deswegen.
Da brauchst du vielleicht mal eine Intervention.
Ja, deswegen finde ich ja auch gut, dass es diese Funktion jetzt gibt. Doppelte Tabs schließen. Beste Funktion, die ich heute rausgefunden habe.
Okay, schreib doch mal, dass das geil ist, aber dass du das über deine 27 Instanzen von Firefox noch brauchst.
Ja.
Wie wär's, wenn du einfach deinen Browser zumachst?
Nee.
Und damit lebst, dass diese ganzen Tabs einfach zu sind?
Nee, also weil dann hätte ich ja so ein paar Sachen heute nicht gefunden, weil das hat mich, ich bin heute schon ein bisschen durchgegangen. Ich habe gleich noch
so Bookmarks machst.
Yeah, das nee, ich lass offen Tabs in meine Bookmarks. Und ab und zu crasht dann mal alles und dann ist einfach alles weg und dann fängt man von vorne an.
Das ja, das ist echt so wie eine wie meine Bash History, das kann nicht, das kann doch nicht einmal weg sein. Etc.
Oh ja, so seine Bash History zu verlieren ist auch nicht gut lustig, nee.
Nee, gar nicht witzig.
Ja, gibt ja auch Leute.
Du merkst dann auch immer zu spät, dann merkst du immer so, oh, Kontrollär.
Was jetzt,
ich hab's ja, doch schon genau. mal gemacht vor 5 Jahren. Warum geht das eben?
Besonders schlimm sind auch Server, bei denen wirklich nach 500 irgendwie aufhört. Wo du denkst, hä? Ja. Wer lässt denn nur 500 Kommandos in der Bash-History zu?
Ja.
Wer macht sowas? Warum?
Ja. Nicht, dass ja. deine Festplatte vollläuft von ja. den ganzen Kommandos.
Ja.
Gut. Doppelte Tabs schließen, Firefox, bestes Firefox-Dings. So, Tetris SQL.
Tetris in SQL-Spiel, ja. bestes Feature. Also da hat jemand
Das habe ich auch gesehen.
Complete Implementation of Tetris in a SQL-Query.
Warum?
Weil es geht. Das ist einfach
cool. Ja, ich glaube, weil es geht, weil, ja.
Vielleicht hat er zu wenig zu tun. Der könnte mal Maintainer für ein Open-Source-Projekt werden.
Könnte er, aber das ist halt halb so. Halb
witzig.
So lustig.
Ich weiß nicht.
Gut.
Aber es ist schon witzig. Das ist schon gut gemacht.
Ist schon witzig, könnt ihr euch angucken. Auch angucken könnt ihr euch Sonic Pi, wenn ihr quasi Musik machen wollt, aber die Musik programmieren wollt. Das fand ich irgendwie cool. Da kannst du irgendwie so sagen, was weiß ich, use Piano und Play Accord D und Schleifen bauen und Dinge tun und das ist irgendwie lustig.
Ich glaube, ich war da mal an einer Konferenz und hab mal so den Typen, der das macht, gesehen, darüber sprechen, wie das funktioniert und so. Das ist schon geil.
Cooles Ding. Also Sonic Pi, wenn ihr Musik quasi programmieren wollt. Mit Schleifen.
Aber nichts mit Raspberry Pi zu tun.
Nee, hat's nicht. Aber läuft aber auf dem Raspberry Pi, wenn du willst. Ja. Ich glaube, da geht's eher um Pi, die Zahl, so, aber egal. Keine Ahnung. Ich fand, ja, manche stimmt. Leute finden Pi einfach lustig.
Hat einen Pi im Symbol drin.
Ja. Genau, das ist ziemlich nice. Dann auch ziemlich nice ist, offensichtlich gibt's Podman.
Ja.
Podman, sowieso bestes. Und da gibt's Experimental für FreeBSD. Also du kannst da Package Install Podman auf deinem FreeBSD machen.
Und dann?
Und dann kannst du Podman Container auf FreeBSD laufen lassen.
Gut.
Okay. Das ist gut.
Das ist schon...
Ja. Also so wie auf so einem richtigen Linux quasi.
Wie ein echtes Linux, nur dass du halt immer
noch das da drunter hast. FreeBSD quasi schon fast ein echtes Linux. Das ist schön.
Genau. Ja. Das ist schon interessant, dass es geht. Und dann hier im Chat war noch hier Inkscape 1.4 RC1. Könnt ihr ausprobieren. Neue Release Candidate.
Okay, sieht auf jeden irgendwas Fall Besonderes dabei? Wissen wir nicht.
Keine Ahnung.
Besser okay. aus bestimmt.
Inkscape. Einfach probiert's aus, weil Inkscape ist super. Inkscape
bestes Escape. Oder so. Inkscape ist super. Inkscape ist gut, wenn ihr so Vektorgrafikzeug machen wollt.
Ja, genau.
Bestes seit geschnitten Brot.
Mhm.
Wirklich. Und ist Open Source und ist toll. Haben wir
vielleicht besser, ja.
Gut, dann sind wir am Ende dieser kleinen, feinen Sendung, der Ausgabe 344.
Und ja, 2024.
Was? 2024, ja, ich glaube schon, dass wir noch das, ja, doch.
Ingo, pass glaubst da du? Auf drauf. Ja. Wir können nicht nochmal diesen.
Nee, es Dings ist ja mittlerweile machen. Gespeichert. Ich habe das ja im Preset, habe ich das geändert. Ich habe ja gesehen, dass das im Preset das Problem war.
Ah.
Ihr müsst mich dann bloß nächstes Jahr daran erinnern, dass ich das rechtzeitig umstelle und auch im Preset okay, speichere. Ich habe das irgendwann mal umgestellt und habe vergessen, das Speichern zu machen. Das war das Problem.
Das kann ich hier bei Signal aber ich ja, da so eine verspätete Nachricht schicken?
Wie ich letztens meinem Kind erklärt habe, hier dieses, drück doch mal dieses Diskettensymbol zum Speichern. Das wusste natürlich nicht, was eine Diskette ist.
Hm.
Ja.
Was, warum auch? Jetzt ist das Interessante. Für was hat es das Symbol gehalten?
Ja,
das Atomkraftwerk.
Ist völlig egal. Wenn du nicht weißt, was das Speichern-Symbol ist, dass es eine Diskette ist, was ist ja auch völlig egal. Du weißt nicht, was es ist. Nee. Du kannst
nee,
es
das
nicht,
ist Speichern.
Ja, aber wenn du nicht weißt, was es ist.
Speichern sieht so aus einfach. Das ist, man muss es nicht verstehen. Sieht so aus. Speichern, ja, sieht jetzt so aus.
Ist es auch klar. Ja. Hoffe ich.
Hast du dann eine Diskette vom Speicher geholt und es demonstriert?
Nee, aber ich hätte das machen können. Also hier im Büro habe ich ja Disketten, aber ich hatte dann da gerade keine zur Hand. Ich wollte jetzt auch nicht durchs halbe Haus rennen. Kann ich mal nachholen.
Vom Ostflügel.
Ja. Kennst du unser Grundstück? Ist groß. Ja? Kann schon sein, dass man da dann mal ein paar Stunden unterwegs ist. So. Jedenfalls fand ich es lustig, dass es das drückt doch mal dieses Speichern,
denn in dieses Diskettensymbol.
Das was?
Hä? Was?
Okay, warte. Ingo, ich mache jetzt mal eine Nachricht für den 1. Januar 2025.
Ja, genau. Das
du mich. Und
daran erinnern. Ja, genau.
Das,
mich mit
E-Mails. Wir probieren einfach mal aus, wie weit man das machen kann, diese geplanten Nachrichten.
Ach so, ja, mach das mal. Und wir beenden jetzt hier diese Sendung und sind dann in 2-3 Wochen wieder für euch da mit der nächsten Ausgabe. Und ich wünsche euch bis dahin, wie immer, eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß.
Am Gerät.
Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.